I think it's time we blow this scene. Get everybody and their stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und bei mir sind Lukas Bawenschik.
Hallo, hallo.
Michaela Satori.
Hallo.
Und Sascha Brittner.
Hallo.
Unsere Themen: Cowboy Bebop, die Live-Action-Verfilmung von Hajime Yatates Kult-Anime. Bestiarium, der Debütroman der taiwanisch-amerikanischen Lyrikerin und Schriftstellerin Kei Ming Chang. Und das Comeback von TV Total, der Late-Night-Meta-Fernseh-Comedy-Sendung von Stefan Raab mit Moderator Sebastian Puffpaff. Alles kommt irgendwann zurück in dieser Folge. Serien, Shows und Familienmitglieder. Michaela, wenn du jede Menge Löcher in deinem Garten graben würdest, was würdest du denn dort finden?
Wahrscheinlich das eine Detective Conan-Stofftier, was ich zu meinem 18. Geburtstag bekommen habe, und verdrängte Traumata.
Mhm. Sascha, für dich klaue ich knallhart eine Frage, die Christian Eichler Michaela schon im Katz-Podcast gestellt hat. Wenn du ein Besatzungsmitglied der Bebop wärst, welches wärst du dann am ehesten?
Ganz schwierige Frage. Wahrscheinlich ein. Einfach vibing.
Und Lukas, welchen Videoclip hättest du gerne auf deinem Nippleboard?
Ach, irgendwas aus dem Podcast vielleicht hier. Hat mal jemand irgendwas Lustiges, Ikonisches gesagt? Ich erinnere mich jetzt gerade nicht. Mir fällt aber bestimmt noch was ein.
Hä, immer wenn ich schneide, schneide ich mindestens von einer Person von euch einen Nippel quasi. Ich habe einmal von dir rein rausgeschnitten, ach, ja, war okay. Oder von
ja, stimmt.
Sascha mal, also ich muss sagen, ich bin erbost. Solche Sachen halt.
Genau.
Die habe ich auch noch irgendwo.
Dringend ein Kulturindustrie-Nippelboard auf jeden Fall für unsere Fans.
Oh Gott, das wäre so schlimm, wenn wir das in der Sendung zur Verfügung hätten und ich einfach immer alles mit irgendwie Saschas, ich bin der Boost kommentieren könnte oder so. Also dann sage ich so, ich habe jetzt extra für die Folge alle 6 Folgen von Bushido unzensiert geschaut und wir besprechen es gar nicht. Ich bin erbost.
Gut, dann sage ich es jetzt nochmal. 3, 2, 1, let's jam. Cowboy Bebop ist die Art Anime, von der man wahrscheinlich selbst dann mal gehört hat, wenn man sonst nicht viel mit japanischen Trickfilmen am Hut hat. Es wurde Ende der 90er von Regisseur Shinjiro Watanabe als erstes Solo-Regie-Projekt gestartet und in nur 26 Folgen abgeschlossen. Und es hatte schnell einen Status als Kultserie, nicht zuletzt wegen seines eklektischen Genremix aus Noir, Western und Science Fiction und seines explosiven Soundtracks von Yoko Kanno und ihrer Band Seatbelts. Was erfolgreich war, muss remaked werden, so will es die Kulturindustrie. Und deswegen gibt es jetzt eine Live-Action-Version des Stoffs, entwickelt von Christopher Yost mit John Cho, Mustafa Shakir und Daniela Pineda in den Hauptrollen. Sie sind die Besatzungsmitglieder des Kopfgeldjägerschiffs Bebop, das durch die Galaxie reist und mehr schlecht als recht versucht, Gesuchte einzufangen, während die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Crew sich immer wieder aneinander reiben. Natürlich gibt es auch noch einen seriellen B-Plot, der sich um die tragische Hintergrundgeschichte von John Cho's Spike Spiegel, eine verlorene Liebe und ein Gangstersyndikat dreht. Mich konnte die Serie nicht unbedingt überzeugen. Wie war das bei dir, Sascha?
Mich hat die Serie überhaupt nicht überzeugt. Ich habe bei Vice gelesen, Netflix's Cowboy Bebop isn't supposed to be good. Und da dachte ich mir so, ja, spannend, spannender Take. Ich bin nicht der riesige Anime-Fan, das wisst ihr alle. Ich bin auch wahrscheinlich nicht der größte Cowboy-Bebop-Fan überhaupt, aber ich habe die Serie damals natürlich geliebt und mag sie heute auch immer noch sehr. Ich finde, sie ist sehr kultig, ikonisch und gerade auch, weil du gesagt hast, es gibt nur 26 Folgen, einen Film. Da gab es nie etwas groß zu kritisieren. Es gibt so inzwischen eigentlich in jedem Fandom einen Streit. Und die einzigen zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen, wo es gar keinen Streit gibt und alle sich eigentlich lieb haben, das ist Cowboy Bebop und Jurassic Park. Und beide kriegen eigentlich jedes Mal, wenn sie anschauen, genau das, was sie wollen. Ich bin so typischer Anime, MTV, späte 90er, Anfang der 2000er Schauer, so total Millennial geprägt. Und ich finde, Cowboy Bebop ist selbst aus diesen, ja, so Golden Boy oder Blue Submarine No. 6, so diese Sachen, die damals liefen, so wahrscheinlich das Beste, was es da gab, und es war Lightning in a Bottle. Ne? Also es Zeichentrick, aber also von Hand gezeichnete Animation ist ja wirklich heutzutage unglaublich selten sowas, dass man das noch sehen kann. Ein großer Aspekt der Serie, also was den Charme so ausmacht, ist auch für mich, dass es sehr spät im Fernsehen lief. Ich fand, das war aufregend. Es hat, es war erwachsen, oder es hatte erwachsenere Themen. Es wirkte zumindest erwachsener als andere Zeichentrickserien, die ich damals vielleicht wenige Jahre zuvor noch geschaut hatte. Ich fand, das war auch alles sexy. Das hat auch immer so einen Reiz gehabt von etwas Verbotenem. Viele der Szenen sind eigentlich heute kaum noch denkbar, ohne Shitstorm. Und es ist irgendwie so ein Relikt aus einer besseren Zeit. Also ich habe die Serie jetzt noch mal so ein bisschen durchgeschaut, ein paar Folgen, die mir ja immer wichtig waren zum Vergleich. Und es ist einfach so ein Relikt aus einer besseren Zeit. Also das stimmt nicht traurig, wenn ich das noch mal schaue. Ich habe ein ganz großes Problem mit dem Casting bei Netflix. Ich finde, John Cho ist nicht Spike Spiegel. Da kann man sich jetzt natürlich groß drüber streiten, wer diese Rolle ausfüllen darf, kann, welche Abstammung der Schauspieler überhaupt sein darf, soll. Nur John Cho ist es für mich nicht. Und damit steht und fällt die Serie auch schon. Ich finde Mustafa Shakir als Jet eigentlich ganz gut. Aber ich verstehe die Serie auch nicht so wirklich. Also ihr fehlt das Budget ganz deutlich. Die Ausleuchtung ist hässlich. Also wir haben ja manchmal gesagt, so every shot a painting, ja hier eher every shot a shiss oder sowas. Also ich finde die Serie unglaublich hässlich, unglaublich schlimm. Man merkt, wie sie eigentlich in fast jeder Einstellung versucht, irgendwas herzustellen und grandios dabei scheitert. Und das Schlimmste ist, man kann den Leuten nicht mal irgendwie so vorwerfen, dass sie sich keine Gedanken gemacht haben über diese Serie. Denn sie wirkt unglaublich bemüht und schafft es eigentlich in keinster Szene, den Anime zu erreichen oder zu übertreffen. Also es ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, warum man Animes nicht mehr irgendwie in Live-Action adaptieren sollte.
Michaela, siehst du das auch so?
Nö. Ich habe ja vor einer Woche oder Anfang der Woche schon mit Christian und Bintou über die Neuverfilmung gesprochen im Cuts-Podcast und kann auch hier wieder nur wiederholen. Ich fand es in Ordnung. Also ich fand es jetzt nicht bahnbrechend und ich habe mir auch bewusst vorgenommen, als ich die Serie angefangen habe, dass ich nicht versuchen werde, das an, ich habe es Larger Than Life Itself quasi genannt, an diesen großen Kult-Anime zu denken, dass es irgendwie daran ranreicht, und hatte einfach nur gehofft, dass sie vielleicht nicht eins zu eins den Anime nachmachen mit echten Menschen. Und ich finde, das haben sie nicht getan. Und darüber war ich sehr erfreut. Ich fand, das war eins der besseren Remakes für Real Life. Denn die haben nämlich das gemacht, was ich mir viel öfter von Remakes wünschen würde. Nämlich die Übersetzung in aktuellere Zeit oder in aktuellere Storylines quasi. Und das fand ich dementsprechend gut. Und ich fand auch die Besetzung super. Also das war sogar das, was ich in dem anderen Podcast noch gelobt hatte, dass ich die Besetzung des Remakes super fand, bis hin zum Corgi. Und es war nicht Death Note Real Life Dings Netflix Adaption. Und über die wollen wir nicht sprechen.
Dann fehlt noch Lukas.
Ja, ich habe mir hier zwei Verbesserungsvorschläge aufgeschrieben. Ihr müsst mir mal sagen, was ihr dazu meint. Ich habe erstens gedacht, was mich gestört hat, war, dass das so ausgewalzt war, vielleicht kürzere Folgen. Und dann zweitens fand ich den Stil so ein bisschen ungelenk. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man das Ganze einfach mal mit Animationen machen oder so mit Zeichentrick. Ich glaube, das würde der Serie enorm helfen. Nee, ich will natürlich auch nicht unfair sein. Wisst ihr, als ich gelesen habe, dass es ein Remake von Cowboy Bebop geben wird, da dachte ich mir, ich hoffe, alle Beteiligten schreiben jetzt einen Brief an ihre Familie, haben ihr Testament aufgesetzt. Das ist Selbstmord. Das ist ein Selbstmordkommando, sich an diese heilige Kuh des Animes heranzumachen. Und man kann ihnen letztlich eines vielleicht nicht vorwerfen, nämlich sie hätten es nicht probiert. Man weiß, Cowboy Bebop lebt vor allen Dingen von einer spezifischen Stimmung und von der schieren Menge an Elementen, die in diese große Collage einfließen. Dieses Gefühl, dass das mehr so ein Stimmungsstück ist, es geht gar nicht so stark um die Plot, sondern es geht darum, dass hier alles irgendwie zusammenkommt und da läuft da Jazz drüber und dann hat man da eine John-Woo-Schießerei und dann ist da irgendwie eine coole Action-Szene. Also es ist ja auch mehr so, nicht ein Bildschirmschoner, aber es funktioniert vor allen Dingen eben als so sensorischer Überfluss, als ein großer Puzzle. Und man merkt auch hier haben sie versucht, die Musik zurückzubringen und vor allen Dingen auch einen eigenen Stil zu entwerfen. Die Kamera rotiert hier die ganze Zeit mit großer Begeisterung. Die 90s sind Back Baby Dutch Angles, also so Schrägperspektiven, wohin das Auge reicht. Aber all das funktioniert nicht. Also zum Beispiel auch diese sehr durchdachten Nahkämpfe, die immer wieder auftreten, die natürlich so ein bisschen an Hongkong-Martial-Arts-Filme, an Jackie Chan und dergleichen, an Sammo Hung und dergleichen erinnern sollen, das funktioniert einfach alles nicht. Das ist alles zu langsam und diese Versuche, so Neo-Noir zu schaffen mit farbigem Licht, gibt uns nur wieder das Gefühl, hey, diese All-Digital-Color-Grading-Kultur, die sich seit Oh Brother, Where Art Thou irgendwie eingestellt hat, die hat eben auch manches vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht. So scheitert man dann eben immer wieder daran, einen Stil in die Gegenwart zu übertragen, einen Rhythmus zu übernehmen. Ich finde, da kommen dann noch neue Probleme hinzu. Zum Beispiel dieser Rückbezug auf die 90er Jahre, der so einen komischen 90er Jahre Zynismus mitbringt, der manchmal so in manchen Retro-Kulturprodukten heute auftaucht. Also es gibt in der dritten Folge eine Sequenz, da sehen wir irgendwie einen Drogenumschlagplatz und so ein klassisches Klischee des Drogenfilms. Nackte Frauen, die das Ganze umverpacken und halt keine Kleidung tragen, damit sie es nicht irgendwie wegstecken können. Die stehen da und der Schurke Vicious schießt sie dann einfach über den Haufen. Das wird dann so ästhetisiert in Zeitlupe. Und ich dachte an ganz vielen Stellen, auch bei den Dialogen, an so nostalgisch sich zurückbeziehende, aber ganz stark in der Gegenwart verhaftete Produkte wie Guardians of the Galaxy oder Deadpool. Und das sind beides Reihen, die ich überhaupt nicht schätze, die diese Logik der Welt überhaupt nicht aufwerten. Zwei positive Aspekte vielleicht für mich ganz kurz, weil man auch was Nettes sagen soll, selbst wenn einem wenig einfällt. Ich finde John Cho als Spike tatsächlich total interessant, weil der ganz anders funktioniert, weil das plötzlich nicht mal der junge Heißspund und irgendwie dieser klassische Anime-Held ist, sondern so ein bisschen älter, gesetzter und damit auch so ein bisschen eine andere Energie in diese Rolle bringt. Und der Vorteil davon, dass es nicht mehr gezeichnet ist, ist, die Hunde sind jetzt echt, der Corgi ein ist jetzt echt und das ist viel besser als der Corgi aus der Anime-Serie, der immer so ein bisschen komisch aussah. Der sah immer so ein bisschen aus wie, kennt ihr diese Gemälde von Tieren aus dem Mittelalter, wo die Leute so nur Geschichten erzählt bekommen haben von einem Löwen oder so? So sah dieser Corgi immer so ein bisschen aus und das ist schon eine Verbesserung, finde ich. Aber außer der Tatsache, dass der Corgi echt ist, fällt mir nicht so viel Gutes ein.
Ich bin, glaube ich, wirklich der Einzige hier in der Truppe, der den Anime vorher nicht gesehen hatte, ne? Ihr kanntet den alle vorher.
Ja.
Also, ich bin nicht perfekt damit vertraut, aber ja.
Ja, das finde ich schon interessant. Ich habe erst 3 Folgen geschaut von dem Remake und dann habe ich mir mal zum Vergleich die erste Folge von dem Anime angeschaut. Das gibt's ja auch auf Netflix. Und ich habe nach der Anime-Folge sofort kapiert, warum das Ding irgendwie Kult ist. Also das ist schon einfach so rein ästhetisch irgendwie, finde ich, was Besonderes. Und das Interessante an dem Remake, das ich ja, wie gesagt, vorher gesehen hatte, war, dass ich halt die ganze Zeit so das Gefühl hatte, es probiert so Papas Kleidungsschrank durch, so Kleiderschrank durch. Aber alles passt nicht so richtig. So, es versucht halt irgendwie mal so cool und smooth zu sein. Es versucht irgendwie witzig zu sein und irgendwie diese ganzen verschiedenen Genres so miteinander zu verquirlen. Aber es fällt alles irgendwie immer nicht so wirklich auf so einen Resonanzboden. Das ist so das, was mich, glaube ich, daran gestört hat, dass es irgendwie, ja, also ich kann zum Beispiel gar nicht unbedingt zustimmen, was Sascha gesagt hat, dass es irgendwie so besonders hässlich aussieht. Ich habe gesehen, das Production Design ist von Grant Major. Das ist der, der unter anderem in den ganzen Herr der Ringe-Filmen auch total viel gemacht hat. Das fand ich schon, dieses Retrofuturistische und so, das fand ich schon alles irgendwie ganz schick und so, aber trotzdem irgendwie so nicht in sich stimmig. Also die ganze Zeit irgendwie nur so, als würde es halt irgendwo hin wollen, wo es aber nicht hinkommt, sondern deswegen halt nicht so bei sich bleiben kann.
Aber ich finde, gerade durch diese Bruchstellen, die sich da immer auftun, wirkt es auch billig, oder? Ich will jetzt nicht Xena oder Doctor Who herbeireden, aber manchmal bin ich da schon nah dran. Es gibt ja wirklich Sequenzen, die einfach irgendwie so auf einem Parkplatz hinter dem Filmstudio ganz offenkundig gedreht wurden. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch Momente gibt, die ein bisschen besser aussehen, vielleicht nicht einzelne Momente, sondern ich sag mal eher Kamerabewegungen zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, da hat sich jemand einen Gedanken gemacht. Aber ich finde schon, dass es permanent so Sollbruchstellen aufzeigt und man immer das Gefühl hat, das, was bei dem anderen die Collage-Logik ermöglicht hat, nämlich, dass es ineinander fließt und dass es so ein großes Ganzes ergibt, das hat man eben hier nicht und dadurch wirkt es dann eben auch billig. Also wenn mir jemand gesagt hätte, das Budget war $100 pro Folge, hätte ich gesagt, so wow, damit haben sie echt eine ganze Menge geschafft. Ziemlich gut für einen Fanfilm.
was das so ein bisschen unterstreicht, dass es manchmal ein bisschen billig wirkte oder so leicht so Western, retrofuturistischer Noir-Thriller-Comedy-mäßig wirkte, war, dass zwar viel experimentiert wurde, also in der Art, das zu filmen, das wirkte dann auch manchmal leider wie, als wüssten sie noch nicht so richtig, wohin mit ihrem Stil, also vor allen Dingen mit dem Aufnahmestil. Dass es auch manchmal so Effekte gab, wie in der einen Folge, wo Spike in seiner Erinnerung oder in so einer Erinnerungssimulation ist. Und da haben die so einen Effekt verwendet, der zwar so leicht surreal wirkte und wirken sollte natürlich, der dann immer weiter so ein bisschen gröber wurde. Letzten Endes fand ich aber nicht, dass es irgendwie gut aussah, sondern es sah aus wie einer dieser alten Photoshop-Filter, die man über seine, in Photoshop 6 oder so, über seine Bilder gelegt hat und dachte, das wäre jetzt heftig. Das fand ich eher störend. Also ich sag mal, I appreciate the effort, also A for effort, nur dann alles zu behaupten, ja, das sollte so sein und das sollte genauso wirken, wie es wirkt, finde ich ja manchmal schwach, weil manchmal wirkt es auch wirklich, wie Lukas auch schon meinte und ich glaube, wie das auch Christian meinte, so ein bisschen wie ein Fanprojekt, wie ein gutes Fanprojekt, aber halt nicht wie Netflix hat das in Auftrag gegeben und da ein bisschen Kohle reingesteckt.
Es wirkt so ein bisschen wie diese April Fools Videos, die vor noch ein paar Jahren ganz viral über IGN gingen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, so Zelda in Real Life oder sowas. Es ist leider genau wie Lukas sagt, es wirkt wie gedreht auf irgendeinem Hinterhof und nichts fließt ineinander über. Also wie viele der einzelnen Shots sind denn ikonisch geworden aus der Serie? Da gibt's so viele Ideen, die einfach in der Serie drinstecken, die im Hintergrund existieren, die gar nichts mit dem Plot zu tun haben, der ja sowieso schon eigentlich oftmals zu vergessen ist. Es geht eher so um den, ja, um die Stimmung, wie Lukas gesagt hat, diese Trostlosigkeit, die sich da entwickelt hat, diese Hoffnungslosigkeit, nie der große Gewinn, der entsteht. Dieses ganze Worldbuilding ist einfach interessant und auch visuell wunderschön, wie da Schiffe docken, wie wir im Sonnensystem da leben, dieser Entwurf, der da entsteht, wie Raumschiffe aussehen überhaupt. Also designtechnisch ist das ja alles ein Träumchen. Und hier ist das ja manchmal wirklich einfach, da sagt man, das spielt in der Zukunft, aber es sieht aus wie so 50er Jahre, 60er Jahre, einfach jetzt in Kuba irgendwo gedreht, hingestellt, da steht ein Auto und jetzt läuft da John Cho rein, der auch nicht aussieht wie Spike Spiegel. Also ich bin da eigentlich nicht so ein Purist, aber ich finde, er hat überhaupt nichts von Yusaku Matsuda, der die Inspiration für Spike halt gibt. Weder beim Aussehen, noch was den Zwerge angeht, noch an der Agilität. Also ich finde gerade diese Martial-Arts-Sequenzen unglaublich schlecht, weil langsam und doof gefilmt. Da ist die Kamera immer so nah dran. Es wirkt auch alles sehr alt. Also John Cho ist jetzt 50 und das ist einfach nicht Spike für mich. Das ist jemand, der so noch in der Blüte seines Lebens steckt. Also ich möchte nicht jetzt ageist sein oder sowas, aber der halt gerade seine große Liebe verloren hat, so das Leben verloren hat, dem er noch hinterher ja weint eigentlich immer und depressiv ist. Also das ist alles nicht vorhanden. Hinzu kommen dann so hanebüchene Aussagen wie, ja, für die Stunts haben wir Face-Kostüm geändert, denn wir brauchten da mehr Schutz in dem Kostüm. Ansonsten würde sich die Schauspielerin oder Stunt-Double halt wehtun. Nein, ihr wollt einfach nicht den Shitstorm, der vollkommen erwartbar wahrscheinlich sich aufbauen würde, wäre man da irgendwie nur im Entferntesten wie im originalen Kostüm dran. Also die Serie ist unglaublich mutlos und entwirft eigentlich ja eine Adaption in jedem Shot, in jedem Moment, die schwächer ist als das, was der Anime immer hatte. Also ich kann überhaupt nicht erkennen, was man daran interessant oder schön finden kann. Wenn diese Serie so entstanden worden wäre, ohne den Anime als Vorlage, dann wäre das völlig zu Recht irgendwo verschwunden und wäre nie wieder gekommen. Also gerade diese Kürze der Folgen, diese Trostlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit und dann geht's los, dann gibt's am Ende einen Kampf, dann kommt der Jazz, der Tanz der Farben beginnt, da ist Bewegung drin und all das hier ist überhaupt nicht vorhanden. Das ist schläfrig, es ist hässlich, es ist langsam. Und das ist vielleicht, was den Jazz angeht, vielleicht noch das Schlimmste.
Ich finde immer noch John Chos eine interessante Wahl, weil er das Abgekämpfte, das Trostlose, was du beschreibst, das dieses Szenario sicher ja auch hat, nochmal irgendwie verstärkt. So dieses Gefühl, das ist nicht jemand, der jetzt das gerade erst seit ein paar Jahren macht, sondern jemand, der da so drin feststeckt. Also ich musste an sowas vielleicht dann an Firefly denken, so an dieses Gefühl von, man kommt niemals voran und selbst mit 50 ist man immer noch irgendwie ein ganz kleines Licht. Also das scheint mir ganz gut zu funktionieren eigentlich. Aber tendenziell finde ich auch, das Übertragen von Anime-Figuren in die Wirklichkeit ist ja immer schwierig, weil die natürlich gestaltet sind nach einer Logik, die es in der Wirklichkeit nicht gibt. Im Cartoonhaften sind sie überzeichnet, sie bekommen Qualitäten, die echte Figuren nicht bekommen. Und so bekommen sie dann oft so eine Kostümartigkeit und auch so eine Überdeutlichkeit. Also das Subtile, das normale Menschen eben manchmal haben, verlieren sie dann komplett und es wirkt so ein bisschen befremdlich. Der einzige Regisseur, der das je geschafft hat, Anime wirklich gut in die Wirklichkeit zu übertragen, ist natürlich Takashi Miike mit seinem Phoenix Wright-Film, der einfach gesagt hat, hey, anstatt den Leuten verrückte Haare zu geben, setze ich denen einfach so Gummihüte auf, die aussehen wie die Frisuren aus den Anime-Bildern und dann entsteht da irgendwie was komplett Neues drauf und das Spielerische oder das Anime-artige bekommt in der Wirklichkeit so neue Bruchstellen. Und da möchte ich auch eine Frage an Michaela stellen, weil du hattest gesagt, der versucht zumindest nicht, das Original nachzuahmen. Und ich finde ja schon, dass es auch sehr viele Szenen und Bilder gibt, die eins zu eins übertragen sind. Also so diese ganze erste Folge des Animes spielen wir nach, bis wir dann mit dem Raumschiff so ins Weltall stürmen und die Ökoterroristen später und so. Und ich finde, man kommt ganz schwer davon weg, permanent zu vergleichen. Wie ist dir das gelungen? Das fände ich super spannend, weil ich hatte damit total meine Probleme, das nicht so wie Schablonen aufeinander zu legen in jeder Einstellung.
Ich verstehe, was du meinst. Für mich war das eher so ein Wiederverwenden der Figuren, die aber in einen anderen Kontext geben. Also die Ökoterroristen waren ja auch nicht eins zu eins die gleichen Ökoterroristen, also die gleichen Figuren, aber nicht mit einer ähnlichen Agenda, aber nicht mit der gleichen. Also im Anime-Original wollen sie ja die Rechte der Seeratten, Wasserratten stärken, die ja eine Delikatesse geworden sind und so. Und jetzt hier in dem Remake ist es ein bisschen in modernere Probleme reingekommen, nämlich mit, es gibt immer weniger Grünflächen und bla, und deswegen werden dann jetzt mit diesem Gift, werden dann nicht in affenartige Menschen oder in Affen verwandelt, sondern in Bäume.
Du sagst das, als würdest du den Seeratten nicht echt immer noch dreckig gehen, Michaela. Ich finde das herzlos.
Seeratten Rights. Also für mich war es eher so, ich habe das dann gesehen und ich habe die Charaktere gesehen oder ich habe halt diese Story-Stränge gesehen, die so halt ähnlich dann waren. Habe aber mir dann gedacht, ah ja, interessant, das haben sie jetzt daraus übersetzt. Also so haben sie es umgesetzt. Und deswegen fand ich das dann nicht so schlimm. So, ich habe es eher als tatsächlich, was sie ja immer behaupten, was es eigentlich sein soll, so als Hommage verstanden. Wir verwenden die Charaktere, ändern die leicht ab. Wobei ich würde sagen, Faye hat das größte Revamp bekommen, sowohl von der Persönlichkeit als auch vom Handlungen und irgendwie, ja, bis hin zum Kostüm. Aber die Figuren sind ähnlich und deren Grundtriebe, sage ich jetzt mal, also deren Grunddinge, die sie antreiben in ihrem Leben, nur halt anders übersetzt. Da habe ich das Positive für mich rausgezogen.
Ich habe eine Frage. Diesen Zynismus, den ich am Anfang beschrieben habe, habt ihr den gar nicht erlebt? Weil ich hatte das Gefühl, vielleicht liegt das auch wieder an der Übertragung in so dieses Live-Action-Korsett. Manchmal wirkt es auf mich sehr zynisch in der Art, wie es Gewalt inszeniert und so. Nicht, dass ich da jetzt mir das Monokel aus dem Auge fällt und ich das Riechsalz brauche oder so, aber ich habe halt an ganz vielen Stellen, wo Gewalt so sehr als Humorelement eingesetzt worden, irgendwie so ein bisschen da gesetzt und dachte so, ja, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Nicht, dass mich das geschockt hätte, sondern ich war eher so ein bisschen, das fühlte sich sehr 16 und edgy an und nicht so gegenwärtig, wie vieles eben versucht hat, so nicht nur an den Zeitgeist heranzutreten, sondern einfach aktueller zu werden.
Aber das Original ist ja auch gewaltvoll.
Ja, und auch aber
humormäßig gewaltvoll. Nur weniger on the nose. Das
vielleicht, genau, das war es dann vielleicht. Also, dass ich das Gefühl hatte, da war es jetzt nicht subtiler, also man hat immer noch die Kopfgeldjäger-Show mit den Cowboys oder sowas, aber da schien es mir einfach irgendwie, ja, vielleicht irgendwie einfach pointierter geschrieben oder so. Vielleicht ist es da auch die die Barriere in der Sprache oder sowas jetzt beim Wiedersehen. Ich habe nicht mehr so stark in Erinnerung, wie das im Original war. Aber hier habe ich mich da oft dran gestört. Und am meisten Probleme mit dem Humor hatte ich ganz sicher bei diesen neuartigen Dialogen, bei denen ich oft an so diese Joss Whedon oder Judd Apatow-Schule denken musste, wo man so sich gegenübersetzt und so Wortduelle führt, die aber meiner Meinung nach immer super langsam und vor allem super lahm war. Also dieses sehr Marvel-mäßige, das die da oft hatten, das hat mir irgendwie überhaupt nicht getaugt.
Klar, das ist ja auch der einzige Modus, den es heutzutage irgendwie in so Dingen, an denen viel hängt, noch zu geben scheint irgendwie. Ich habe die erste Folge The Wheel of Time auch gesehen und das hat sowas, das hat so ähnliche Qualitäten. Das ist gleichzeitig total hochglanzig. Irgendwie kommt es so daher, sieht aber trotzdem irgendwie billig aus, weil es halt nicht so ganz reicht und versucht sich auch eben in dieser komischen Mischung aus so Schwere und dann immer diesen Quips, diesen Dialogen so mit so flotten Sprüchen irgendwie zwischendurch. Und ja, das ist so der dominante Popkulturmodus für so glatt geschliffene Produkte heutzutage, habe ich manchmal das Gefühl.
Man muss doch auch nicht jeden Quatsch des Zeitgeistes mitmachen. Also mich freut das natürlich, wenn diese Sachen schlecht sind. Da habe ich als Kulturpessimist natürlich recht und bekomme irgendwie von der Gegenwart so Orden verliehen oder so. Aber mir wäre es natürlich lieber, es wäre anders.
Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Was aber vielleicht ein bisschen darauf einzahlt auf das Thema. Nämlich sind wir ja eh gerade in so einem Zeitalter der Remakes und Reboots, weil irgendwie gefühlt alle ob der grausamen Gegenwart, in der wir gerade leben, mit so sich immer weiter regressieren in bessere Zeiten, die dann irgendwie glorifiziert und romantisiert werden. Und die alten Medien ist ja noch das Richtige. Und diese Reboots und Remakes, das ist ja nichts Neues. Also wir kriegen das ja jedes Jahr am laufenden Band. Und es gibt wenige Kultstatus, Serien, Filme, Franchise, die nicht schon irgendwie gerebootet und geremaked wurden. Mhm. Und bei Cowboy Bebop finde ich gerade irgendwie spannend, dass sich hier mit diesem Remake Medien, Popkultur oder generell Popkultur quasi im Kreis dreht. Wenn man bedenkt, dass Cowboy Bebop ja schon eine Hommage an die Zeit der Popkultur war, in der es halt rausgekommen ist, also bis hin zu Real-Life-Vorbildern bei den Figuren, die gezeigt wurden. Dann zum Beispiel eine Folge, die komplett so an Alien erinnern soll, wo sie auf dem Raumschiff einen kompletten Tag lang irgendeinen Blob jagen. Das ist, glaube ich, auch eine Folge, die im Kopf bleibt, oder die in der Wüste, wo sie alle high auf Pilzen sind. Und das ist auch eine Hommage an etwas. Und jetzt haben wir also den Anime, der eine Hommage an sowohl eine Mischung aus westlicher als auch japanischer Popkultur ist, darin alles verwurstelt, ein bisschen gemischt auch wieder mit Retro und halt dem Jazz-Elementen und was weiß ich alles. Und jetzt kommt Netflix und rebootet das Ganze nochmal und ist quasi eine Hommage, eine Hommage der Hommage quasi.
Und bei jedem neuen Schritt wird das weiter verwässert, oder? Es wird immer unspezifischer. Das ist ja auch ein total globalisiertes Produkt, das gleichzeitig für jeden sein will, aber dadurch dann irgendwie nichts oder für niemanden ist. Weil ich habe mich auch gefragt, wer ist denn hier die Zielgruppe? Also die alten Fans werden unzufrieden sein. Neue werden sich vielleicht wie Alex fragen, hä, was ist das und warum hat man es überhaupt neu aufgelegt? Und es geht dann auch so ein bisschen in der Masse unter. Niemand mochte es so recht. Wir sind hier bei Kulturindustrie. Adorno hat ja dazu gesagt, Kulturindustrie schlägt alles durch Ähnlichkeit. Es hat irgendwie nichts mehr so richtig, was es abhebt, außer dass es eben vertraute Elemente aufgreift. Und das ist auch nur so ein kurzzeitiger Effekt. Das werden wir ja gleich vielleicht bei TV Total auch nochmal eben ansprechen. Aber das ist halt auch wirklich die Frage, die ich mir stelle. So, wir haben da eine Kultur, die produziert ganz viel, die braucht permanent neuen Content und pumpt da wahnsinnig viel Geld rein. Aber ich frage mich bei vielen Sachen, für wen das eigentlich noch ist. Also ich kann mir niemand mehr vorstellen, der das hier wirklich mag.
Vor allen Dingen ist es ja auch so schwierig, das zu mögen. Also egal wie doll man es mögen will, aber man kann ja keine Beziehung zu diesen Figuren aufbauen, oder es ist schwerer, eine Beziehung zu einer Figur aufzubauen, die auf einer Figur basiert, die, keine Ahnung, 25 Jahre alt ist, und dann hockst du da und du überlegst dir halt so, ja, okay, warum existiert diese Figur? Warum, was passiert da auch? Diese zwanghafte Versuch in dem Remake, Tiefe für die Figuren zu erzeugen und vor allen Dingen längere Folgen erzeugen zu können, die doppelt so lang sind wie die Anime-Originale. Diese Tiefe und diese Tragic Backstories für alle Figuren irgendwie aufzubauen, die aber alle hohl wirken oder so stumpf wirken. Ich finde auch, also die Backstory, die dann bei Jet irgendwie neu aufgemacht, also dass er jetzt eine Tochter hat und die er sich kümmert und keine Ahnung was, und das ist so sein Haupttreiber und dass er so auf Familie aus ist. Dann hat man Spike, der halt immer noch seine Verflossene betrauert, die aber wiederum jetzt eine eigene Story bekommt mit ihrem Mugger, der ein Erzfeind von Spike ist, bla bla. Und dann kriegen die noch eine Backstory. Übrigens grauenhaft. Diese beiden Figuren, wirklich schlimm. Alle Storylines mit denen waren cringe. Wirklich doll cringe. Sowohl das Acting als auch die Stories, die da gespielt wurden mit so, haha, ich bin gemein, ich bin gemeiner als du, aber am Ende bin ich die gemeinste von allen und so. Also, das war das Dümmste, was ich gesehen habe an diesem Remake. Und da hat man dann gemerkt, dass dieses Remake, dass es schwierig ist, dass es von alleine weiterleben kann. Denn das, was sie sich selber dazu gedichtet haben an Figuren, das ist das Schwächste an der Serie. Die Figuren, die sie wiederverwendet haben, konnten sie irgendwie verwursteln. Das ging irgendwie. Aber die neuen, Müll.
Und wenn ich da ganz kurz anknüpfen darf, also das Ende, ohne jetzt irgendwas zu sagen, fand ich ganz schlimm. Und was dann noch kommt, ohne jetzt was zu spoilern, was vielleicht vorher gefehlt hat, also an die, die den Anime kennen, vielleicht in die Runde gefragt, hat euch das irgendwie dann vielleicht für Staffel 2 noch aufgemuntert? Weil ich fand das so wirklich ein Double Punch ins Gesicht, rechts und links. Und hab mir gedacht, okay, gut, dann ciao.
Das hat mich eher entmutigt, die zweite Staffel tatsächlich zu gucken.
Es hat mich sehr ermutigt, endlich mein Netflix-Abo zu kündigen.
Ja. New Year, new me.
Na, es ist doch einfach so, fürs neue Jahr, da kommt man doch auch ohne an. Man kann doch alles illegal machen, oder? Das empfehle ich hier jetzt mal offiziell.
Wer sein Netflix-Abo noch nicht gekündigt hat, kann dort Cowboy Bebop sehen seit dem 19. November. So, bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, würde ich gerne eine kleine Ansage machen. Wir machen dieses Jahr im Dezember ein bisschen was anders. Natürlich bekommt ihr wie immer unsere persönlichen Jahreshighlights, aber wir würden gerne zusätzlich mal ausprobieren, eure Fragen zu beantworten. Also, wenn ihr es etwas gibt, was ihr uns hier schon immer mal fragen wolltet, zu Popkultur oder zu was auch immer, schreibt es uns einfach. Entweder per Mail an podcast@kulturindustrie.de oder auf Twitter an @kultindustrie. Wir suchen uns dann die besten Fragen aus und beantworten sie gemeinsam in einer Extra-Folge. Und jetzt weiter im Text. Also, ich tue mich wirklich ein bisschen schwer damit, Kaiming Changs Debütroman Bestiarium ordentlich zusammenzufassen. Deswegen zitiere ich ausnahmsweise mal aus dem Klappentext des Verlags. Sollte man, glaube ich, sonst eigentlich nie machen, aber ich mache es jetzt mal. Eine Familie gräbt im Garten nach Gold. Es soll der Türöffner sein, um ihr altes Leben in Taiwan hinter sich zu lassen. Doch der verheißungsvolle Traum vom Leben in Arkansas kann die Familie nicht von den Traumata bewahren, die sie stets mit sich trägt. Eine Generation später in Kalifornien gräbt eine Tochter nach den Geschichten ihrer Herkunft und findet anarchische Briefe ihrer Großmutter. Bestiarium erzählt Geschichten in Geschichten über Generationen hinweg, sehr körperlich, sehr lyrisch und nicht immer einfach. Miraela, du hattest dich für den Roman stark gemacht. Wie geht es dir jetzt damit, wo du ihn gelesen hast?
Ich bereue es nicht. Ich kannte die Autorin nicht, ich kannte nichts von dem Roman. Ich habe nur in einer Recherche einfach gesehen, oh, das klingt cool, das klingt vielversprechend, also auch vom Klappentext oder von den Beschreibungen des Buchs. Und dann dachte ich mir, lass uns das doch besprechen. Das ist ein Debütroman einer Up-and-Coming-Autorin und Lyrikerin. Und ich muss sagen, mir hat's sehr gut gefallen. Ich bin ja generell Fan von so einer Art Magical Realism. Je weniger Magic, desto besser. Also nur im Sinne von surrealer Realism, wie auch immer. Und ich finde, das hat das Buch sehr gut hinbekommen. Also diese Geschichten erzählt durch Geschichten und man kann sich dann selber daraus zusammenreimen, was passiert ist oder was da überhaupt passiert, wofür diese Allegorie steht, wofür nicht. Und das in einer doll lyrischen Sprache. Und ich dachte zuerst, ja, okay, das liegt vielleicht so an Geschichten, wie sie generell erzählt werden, so taiwanesische Geschichten, dass sie vielleicht, wie wenn man so Sagen oder Fabeln hat, das irgendwie so nacherzählt und das klingt alles so ein bisschen archaisch, verblümt oder wie auch immer. Ich glaube aber, es ist eher so eine Art Handschrift. Das ist jetzt so meine letzte Entscheidung, nachdem ich das Buch beendet habe. Obwohl ich nicht sonderlich Fan bin von so stark verblümter, beschreibender, lyrischer Sprache, fand ich es hier sehr, sehr passend für die Art der Geschichten, die erzählt wurden und wie sie wirken sollten. Und bin deswegen ganz froh, dass ich das empfohlen habe und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
Lukas, du darfst als Nächster.
Na, ich sehe das Buch so ein bisschen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge und dann habe ich noch ein drittes, das blutet und meine Zähne sind gesplitterte Knochen und meine Mutter war ein Leguan. Ich hatte durchaus Freude mit diesem Buch. Ich habe oft gelacht. Aber ich habe mich ein bisschen schwer getan dann doch an manchen Stellen, denn die Autorin macht hier etwas, das ich oft erlebe bei Autoren und Autorinnen, die von der Lyrik zur Prosa, zu langen Texten wie dem Roman wechseln. Manchmal hat man da so eine seltsame Überlyrisierung der Welt. Man hat irgendwann das Gefühl, eigentlich ist hier alles danach verzehrt, sich ins Magische zu verwandeln, irgendwie eine neue Gestalt anzunehmen. Und auf Dauer hat mich das doch ein bisschen auf Distanz gehalten. Es fiel mir manchmal schwer, diesen Erzählungen, diesen Erfahrungen über drei Generationen hinweg so nahe zu kommen, wie ich das gern gehabt hätte. Das kann natürlich auch so ein Schutzmechanismus sein. Also man möchte wahrscheinlich auch nicht alles so direkt und unmittelbar eben schildern. Aber für mich war da immer so eine gewisse Barriere. Gerade diese Nähe zur Lyrik ist manchmal noch deutlich zu spüren. Manche Sätze reimen sich noch intern. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, wenn man das jetzt in Einzelzeilen aufbrechen würde, dann könnte man es wieder in Gedichte der Autorin zerlegen. Was ich mag, ist, dass Sprache hier keine Selbstverständlichkeit für die Figur ist. Sie kommt von anderswo in Teilen oder sie kommt aus einem Kulturkreis, der ihr Distanz einfach mitgibt. Genau eine Distanz wie die, die ich gerade beschrieben habe. Und man schafft sich natürlich auch gern eine eigene Sprachwelt, so eine Art Gegenraum zur Mehrheitsgesellschaft. Ich musste an Heinrich Heine denken, der ja von der portablen Heimat gesprochen hat, wenn er seine Sprache meint. Und das schien mir hier auch ein wichtiges Thema, genau wie die von Alex schon angesprochene große Körperlichkeit. Wir haben hier eine sehr enge Rotation von bestimmten Motiven. Also es geht natürlich sehr oft um die Tierwelt. Es wird wahnsinnig viel gepisst, also wirklich erstaunlich viel. Und manchmal hat man dann auch das Gefühl, so diese lyrischen Einschübe haben so ein bisschen was Repetitives. Ich musste, der Vergleich wird jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig vielen Leuten helfen, aber ich musste sehr stark an Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch von Michel Steinbeck denken, also auch eine deutsche, eine deutsche Autorin, die ähnlich geschrieben hat. Und ich glaube, wenn ich noch einen Kritikpunkt anbringen dürfte, ich fand manche dieser lyrischen Motive so ein bisschen offenkundig. Also die Löcher graben und dann vergrabene, also irgendwie verdrängte Elemente an die Oberfläche bringen, das ist nun vielleicht auch ein etwas überstrapaziertes Element. Aber insgesamt hatte ich, da würde ich Michaela dann zustimmen, auch irgendwie ein großes Interesse daran. Das hat Spaß gemacht. Ich finde, Kim Eng Chang hat an ganz vielen Stellen ganz toll gesetzte Pointen und ganz großartig formulierte Einzelsätze. Und das ist so ein Buch, wo man sich so jede fünfte, jede zehnte Zeile irgendwie auch irgendwo hin tätowieren möchte oder so, einfach weil es so schön formuliert ist. Und da ist die Lyrik dann doch wieder Stärke und nicht nur Hindernis. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Autorin in Zukunft noch macht und ob sie vielleicht Prosa für sich selbst stärker als eigenes Genre entdeckt und nicht nur als Fortsetzung ihrer Arbeit als Lyrikerin. Das wäre für mich zu begrüßen.
Ich kann mich da eigentlich größtenteils anschließen. Ich habe für mich leider die etwas traurige und auch enttäuschende Erfahrung gemacht, seit ich wieder etwas mehr lesen möchte, dass es mir stärker als noch früher unglaublich wichtig ist, dass ich mich so an das Gehirn des Autoren, der Autorin irgendwie so anschließen kann oder hineindenken kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann versperrt sich der Roman mir häufig und oder ich versperre mich dem Ganzen. Und hinzu kommt auch noch momentan so eine Phase, in der ich aktuell stecke, wo ich, würde mal sagen, das ist alles auf externe Faktoren zurückzuführen, ja, geprägt von Unsicherheiten, Ängsten und Sorgen, mich so wiederfinde und sage, also ich möchte jetzt die begrenzte Zeit, die ich habe, nicht noch jetzt mit Sachen befüllen, die mich an jeder Ecke ja entweder nicht abholen oder stark abturnen. Und das war leider jetzt bei diesem Roman so. Es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, ja, stopp, Moment, man kann sich ja auch manchmal etwas hineindenken und dann halt eben die Herausforderungen auch manchmal darin suchen. Nur da bin ich momentan, glaube ich, im falschen Headspace. Also die Autorin, habt ihr ja gesagt, ist eigentlich Poetin und das kann man, glaube ich, auch an jeder Ecke in diesem Roman erkennen. Da steckt unglaublich viel drin. Es ist sehr ansprechend und es führt zu einer wunderbaren Mischung eigentlich. Und es ist aber, glaube ich, für mich ultimativ so ein Konvolut geworden, so ein überbordendes, ja fast schon groteskes Werk, das sich ja irgendwie komplett verschließt aufgrund der ganzen Elemente, die da drin sind, ne? Es geht um Immigration, es geht um Queerness, es geht um Generationen, die miteinander reden wollen. Das Ganze ist verpackt als Magical Realism. An und für sich sind das alles Elemente, die mich ansprechen. Und wie Michaela gesagt hat, also als das gepitcht wurde, dachte ich mir, okay, jetzt ist nicht mein Fave oder sowas, aber das klingt auf jeden Fall zumindest spannend. Und jetzt kommt aber das große Problem, habt ihr jetzt auch schon beide angesprochen, Lukas auch teilt meine Meinung eigentlich, glaube ich, die Sprache, die diesen Roman definiert, die finde ich sehr jugendlich, auf jeden Fall natürlich talentiert, aber noch in so einem Headspace gefangen, der sehr provokativ ist, sehr dick aufträgt und erschrecken, ja verstören möchte, was mich an einzelnen Punkten bestimmt ja einfach so mal gepackt hat, wo ich sagte, ja Moment, stopp, jetzt hast du es 2, 3, 4 Mal gemacht und ich bin erst 20 Seiten drin, kommt da noch was anderes, baut sich das irgendwann ab, führt das zu irgendwas, möchtest du das die ganze Zeit durchziehen? Und ich habe den Roman jetzt nicht zu Ende gelesen, ich habe ihn insgesamt 4 Mal versucht anzufangen und ich habe es leider nie mehr als so 20, 30 Seiten am Stück gepackt, bevor ich das Ganze dann halt wirklich desinteressiert ausmachen musste. Hinzu kommt, ja, dass ich wirklich auch den Plot überhaupt nicht nachvollziehen konnte und mir die Figuren bis, ja, dann, als ich aufgehört habe, verschlossen blieben. Und ja, also als Metapher passt das halt einfach, ne, dass da etwas begraben liegt. Und ich glaube, wenn ich da mit dem Metalldetektor irgendwas gesucht hätte an Plot, dann wäre ich, glaube ich, auch bis zum Erdbeben halt leer ausgegangen. Auf jeden Fall denke ich, dass hier, es ist gut, dass wir darüber reden. Ich glaube auch, dass, wenn man da jetzt mehr drauf steht, sehr viel finden kann und dass dieses Werk absolut eine Betrachtung verdient. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Talent, die Frau Chang, die wird da noch viel machen in der Zukunft. Und ich weiß einfach jetzt nicht wirklich, woran es lag. Denn nicht abgeholt ist das überhaupt fair, weil man soll sich ja auch auf etwas einlassen, man soll die Herausforderungen suchen. Ein Buch ist ja oftmals auch so eine Reise, man wandert in den Schuhen von anderen Personen. Aber ich gebe das jetzt offen jetzt zu. Es fällt mir auch nicht ganz leicht, aber ich fand ihre Schreibe einfach oft schwer, auch einfach nachzuvollziehen oder zu verstehen. Ich konnte dem oft nicht folgen. Wahrscheinlich wäre mir das sogar im Englischen, also wir hatten Gott sei Dank dankenswerterweise das Rezensionsexemplar vom Hansa Verlag auf Deutsch. Und ich glaube, im Englischen Original wäre mir das Verschachtelte, dieses träumerische Denken vielleicht sogar ein bisschen näher gewesen. Das ist mir hier alles im Deutschen zu lyrisch, zu traumhaft und auch irgendwie oft einschläfernd. Also da werden Worte eingeworfen, die Bedeutung der Sprache ist mir klar, aber was damit ausgesagt werden soll, unklar. Und dann kommt noch dieser Schockeffekt, der sich schnell abbaut und in so ganz nervige Sphären wehnt. Also eine Sache, die mich auch noch geärgert hat, wenn ich das noch anbringen darf, es ist alles aus der ersten Person geschrieben und die Personen wirken auf mich nicht so, wie sie charakterisiert sind, als würden die so reden. Das ist alles sehr off-putting und ich bin kein Freund geworden.
Ich finde, dafür lohnt es sich tatsächlich dran zu bleiben, denn das Buch wechselt ja noch mehrfach die Perspektiven. Es sind ja wirklich diese 3 Generationen, die Großmutter, die Mutter und die Tochter. Und die Großmutter kriegt man als Ich-Erzählerin quasi eigentlich nur in diesen Briefen zu hören, die die Tochter dann im Garten findet und die sich ja auch ihrer eigenen Großmutter, die auch schon so eine lyrische Weltsicht hat, glaube ich, so eine bildhafte Weltsicht, die fühlt sich ihr eigentlich näher als ihrer eigenen Mutter. Und ich finde, wenn man genau hinguckt und zuhört, merkt man auch, dass die Mutter durchaus einen anderen Duktus hat. Also das, finde ich, ist ihr schon ziemlich gut gelungen. Also die paar Kapitel, die aus der Sicht der Mutter geschrieben sind, die haben schon nicht ganz so eine starke Bildhaftigkeit wie bei der Tochter. Und deswegen hatte ich halt den Eindruck, also auch zum Ende hin wurde das Buch dann doch nochmal so ein bisschen runder, auch wenn ich nicht so richtig weiß. Also es hatte jetzt keine irgendwie eindeutige Botschaft oder sowas, aber es geht ja viel um so das Finden von einer eigenen Identität. Die Mutter war ja sogar so ein ungewolltes Kind von der Großmutter. Die Großmutter hat sich halt nie so richtig wohlgefühlt mit den Entscheidungen, die sie treffen musste ihr ganzes Leben über. Und die Tochter ist erst an so einem Punkt, wo sie überhaupt erstmal dahin kommen muss. Ja, also da finde ich auf jeden Fall, hat das Buch seine sprachliche Qualität schon nochmal auch gezeigt, dadurch, dass man halt schon merken konnte, dass diese Charaktere durchaus sich voneinander auch abheben. Was ich noch ganz interessant finde, ist so die Echos, die wir manchmal hier so in der Sendung haben. Also jetzt haben wir letzten Monat über Titanen geredet und ich fand, also obwohl das Buch natürlich direkt nichts damit zu tun hat, musste ich daran schon irgendwie auch so ein bisschen denken. Also so einerseits, Sascha hat es gesagt, auch mit diesen Schockeffekten, ne? Also es geht sehr viel um abgetrennte Gliedmaßen und Schnitte und Körperflüssigkeiten und alles Mögliche. Und dann aber auch diese Zärtlichkeit in den menschlichen Beziehungen, die aber trotzdem irgendwie zwischendurch immer so da drin steckt.
Der Vergleich leuchtet mir sogar total ein, weil es ja auch irgendwie um eine Selbstfindung, um eine Identität geht, die irgendwie sowas Gebrochenes hat, die von außen nicht aktiv irgendwie eingeschränkt wird, aber die sich fremdartig in diese Welt einfügt. Und ein Teil dieser Sprache ist auch immer dazu da, um die Irritation und das Mythische der eigenen Erfahrung irgendwie greifbar zu machen. Natürlich verbindet das mit einem anderen Kulturraum, aber es hebt eben auch nochmal hervor, wie fremd man in Teil in der Welt ist. Also diese Gleichzeitigkeit von mythologischer Erfahrung und der damit abgebildeten Innenlebigkeit, das fand ich sehr überzeugend. Genau wie das, was eben Alex gerade auch angesprochen hat, diese Rollenprosa. Also gerade diese Briefe der Großmutter, die ja nochmal fragmentierter sind, die tatsächlich wie überliefert aus der Ferne gebracht wirken, die hatten für mich was sehr Eindrückliches. Da sind auch so die schneidendsten Formulierungen. Ich muss bei der Großmutter immer an diesen Satz: "This letter is not an apology. I'm not writing for a response. A bullet doesn't ask to be given back." Daran muss ich jedes Mal irgendwie denken, weil es ganz stark darum geht, dass diese Briefe aus der Vergangenheit wirklich wie so diese anfangs beschriebenen Schrapnelle unter der Haut aus dem Krieg sind. Das sind irgendwie Traumata, das sind unbeseitigte Wunden. Wir haben am Anfang der Folge schon Traumata im Garten ausgraben lassen und das macht der Roman ja auch mit großer Begeisterung. Und auch wenn ich schon gesagt habe, dass ich das vielleicht als Motiv so ein bisschen naheliegend und plakativ finde, hat dieser Kanal zwischen Vergangenheit und Gegenwart doch für mich so einige der eindrucksvolleren Momente hervorgebracht.
Und ergänzen wollte ich noch, weil Sascha sie auch erwähnt hat, die Queerness, die ja, glaube ich, auch durchaus eine der Kriterien war, warum wir das Buch interessant fanden, hat halt schon eine erstaunlich großartige Selbstverständlichkeit, muss man schon sagen, in dem Buch, finde ich. Also es wird einfach überhaupt nicht in irgendeiner Weise problematisiert oder thematisiert, dass sowohl der Love Interest, sage ich mal, der Tochter das gleiche Gender hat wie sie, als auch, dass es dann später eine Geschichte erzählt wird, die ich mit das Beste fand, glaube ich, an dem Buch, irgendwie so eine Sage aus alter Zeit über einen Piraten, der da irgendwie mit seinem Freund oder ja Partner sozusagen da über die sieben Weltmeere segelt und Angst und Schrecken sät und dann abends liegen sie irgendwie so knutschend in der Kajüte. Das fand ich schon irgendwie auch alles ziemlich großartig.
Ja, ich fand auch diese Beziehung zwischen Ben und der Protagonistin, also der Tochter quasi, fand ich auch super und vor allen Dingen also auch gut beschrieben und auch diese Annäherungen und auch, dass ja irgendwie diese Metakomponente drin ist, dass die beiden ja durch diese Erinnerungen wühlen, sie ausgraben und diese Briefe finden, dann die Protagonistin diese übersetzt aus dieser alten Sprache, die Oma spricht, ich glaube Atayalisch oder sowas, und dann quasi in Fußnoten, dann später sieht man dann, dass Ben quasi das alles, die Geschichten kommentiert beispielsweise oder so, wie mit Übersetzungsfehler, hä, was soll das denn? Oder ja, okay, das habe ich dazu gedichtet und so. Also, dass verschiedene Stränge aufgemacht werden. Das fand ich auf der einen Seite faszinierend, also diese Art von Schreiben, aber auch manchmal desorientierend. Also, ich hatte tatsächlich manchmal das Problem, dass ich verwirrt war wegen dieser lyrischen Sprache. Was ist jetzt eine Geschichte oder ein Sinnbild und was ist jetzt wirklich passiert? Und dann habe ich irgendwie gelesen und war dann manchmal, hatte mich an einer Stelle, musste ich sogar zurückblättern, so, ach so, das ist jetzt wirklich passiert, das ist jetzt nicht wieder eine Sage, die erzählt wird oder sonst irgendwas.
Ja, ich hatte auch manchmal das Gefühl, man muss so richtig so ein bisschen so durch die Sprache so durchschwimmen irgendwie und die so ein Stück weit zur Seite schieben auch, um dann irgendwie so an den Kern der Geschichte dran zu kommen. Und ich weiß nicht, ob das immer positiv ist bei sowas.
Aber im Moment wollt ihr mir sagen, der Vater ist nicht über das Gebäude geflogen?
Leider nein, obwohl ich es ihm gewünscht hätte, ehrlich gesagt.
Du meinst vom Gebäude geflogen, das wäre nochmal was anderes, ja.
Ja, das hätte ich ihm auf jeden Fall gewünscht. Was mir auch noch aufgefallen ist, also zum einen gibt es ja viel diese, ich nenne es jetzt mal profane Sprache, also es wird viel gepisst, geschissen, gekackt, gekotzt, gefickt und das wird einfach so reingeflogen. geschossen. Manchmal hat es mich tatsächlich erschreckt, wenn dann irgendwas sehr Profanes kam. Und ich bin jetzt bei Gott nicht sonderlich empfindlich, was sowas angeht. Aber es wirkt es überraschend, weil man liest dann irgendwie ein Potpourri aus lyrischen Ergüssen und auf einmal kackt oder pisst irgendwer wohin. Ja,
dann sind es nicht lyrische Ergüsse.
Oder dann, genau, dann sind es halt reelle körperliche Ergüsse. Auf der anderen Seite ist mir halt an dieser Sprache aufgefallen, dass ich, und das habe ich relativ selten, dass ich während des Lesens so innehalten musste. Also einmal, um nachzudenken, okay, ist das eine Geschichte in der Geschichte oder eine Geschichte oder was auch immer. Aber über manche Stellen nachgedacht habe und dann Stellen mehrfach lese, weil ich mir so denke, Alter, das ist einfach super schön formuliert. Und obwohl ich sowas sonst nicht habe, dass ich dem irgendwas abgewinnen kann. Aber es hatte so, ja, wie bei einem Gedicht halt sehr viele zitierwürdige Sätze. Ich glaube, das hatte Lukas auch schon angesprochen. Ich möchte gerne einen vorlesen, der mich wirklich weggehauen hat. Und das war: Mein Bruder und ich willigten schließlich ein, aber nicht, weil wir unseren Vater als das Meer betrachteten, sondern weil unsere Mutter uns darum bat und sie das einzige Gewässer war, an das wir glaubten. Und ich finde, das ist so ein Satz, den ich dann mehrfach gelesen hatte und mir dachte, Alter, das ist also wahrscheinlich im Original auch schon heftig, aber auch in der Übersetzung einfach fantastisch gelungen. Und das ist nur eins der vielen Beispiele, die ich nennen könnte.
Also ich habe den Roman ja zum großen Teil auf Englisch gelesen, aber muss auch sagen, das, was ich von der deutschen Übersetzung noch gesehen habe, las ich wirklich hervorragend. Ich möchte vielleicht noch eine Szene kurz hervorheben. Es gibt ja so eine regelmäßige Beschwerde über schlechten Sex in Literatur. Es gibt da ja sogar einen Preis für. Und hier wird einmal im Roman schlechter Sex beschrieben, aber auf eine wirklich wunderschöne Weise, denn da fällt der Satz: It was the symmetry of my father's silence, the way sex didn't sound like two bodies added together, but the subtraction of one from the other. Und das fand ich auch irgendwie eindrucksvoll. Also ich finde, das ist natürlich letztlich, was bleibt. Das ist ein Roman, der durch diese Wüste aus Sprache manchmal so ein bisschen zerlegbar ist, der sich nicht ganzheitlich anfühlt, sondern der wechselnde Perspektiven und wechselnde Sprache und damit auch wechselnde Elemente hat. Also der sich anfühlt vielleicht auch wie, wir haben das bei Cowboy Bebop hervorgehoben, wie ein großes Puzzle. Aber manche Einzelstücke sind wirklich wunderschön. So schön, dass man vielleicht gar nicht mehr das große Ganze braucht, sondern dass es manchmal reicht, sich das Puzzlestück zu nehmen und es einzurahmen und es funktioniert genauso gut. Das ist normalerweise nicht mein Modus operandi bei Kunst, aber in diesem Fall scheint es mir vielleicht die beste Herangehensweise zu sein, sich das zu nehmen, was einem gefällt, was man gebrauchen kann. Und ich glaube, dann kann man damit auch große Freude haben, wenn man vielleicht nicht sofort in alles reinkommt.
Ja, kann ich nur zustimmen. Und genau die Stelle war auch im Deutschen eine der Stellen, wo ich mehrfach drüber gelesen hatte, wegen der Formulierung. Eine letzte Sache noch. Ich finde, das Buch beschreibt irgendwie sehr gut, auch wenn sehr lyrisch verklausuliert und so, die Thematik der Geschichten von Generationen und vererbten Traumata. Also, dass die zum Teil dann auch Generationen überspringen können. Also, dass zum Beispiel die Protagonistin merkt so, ja, okay, sie versteht, also sie macht sich die Mühe, die Oma zu übersetzen, also dass quasi ihre Mutter das nicht getan hat, aber sie sich dann mit der Geschichte ihrer Oma dann noch weitestgehend auseinandersetzt, um dann zu eruieren, ja, okay, deswegen ist meine Mutter so, deswegen ist aber auch meine Oma so und vielleicht ist das dann, wie ich geworden bin oder das ist das, was ich daraus lese, aus diesem Verhalten. Also einfach diese Beschreibung der intergenerationellen Traumata.
Alles klar, dann erwähnen wir doch die Übersetzerin noch kurz. Sie heißt Stefanie Jacobs. Sie hat das Buch aus dem Englischen übersetzt und Bestiarium ist schon am 27. September bei Hansa erschienen. Im Januar 2019 habe ich in meinem Blog einen Artikel namens Stefan Raab, König der Proto-Memes, veröffentlicht. Denn ich hatte mal wieder über TV Total nachgedacht. Die Sendung war in den 90er und frühen 2000er Jahren Teil des Montagsabends auf Pro7, den ich mir immer komplett auf VHS aufgenommen habe, zusammen mit den X-Files, den Simpsons und Futurama. Und sie ist ja wirklich der Urschlamm, aus dem so vieles gewachsen ist. Nicht nur die 1000 anderen Shows von Stefan Raab wie Schlag den Raab, VOGUE-WM und Co., sondern auch die Karriere von Max Mutzke, Lena Meyer-Landrut und Elton, Kultfiguren wie Klempner Dieter Bürgi und Maschendrahtzaunbesitzerin Regina Zindler, sowie, ich meine das durchaus ernst, tatsächlich Vorläufer von dem, was wir heute vielleicht Reaction-GIFs nennen würden. Also, er hat es nicht erfunden natürlich, aber es gab es da irgendwie auch schon. Und Darin liegt meiner Ansicht nach auch der Knackpunkt, warum es auf den ersten Blick sinnlos erscheint, die Show überhaupt wieder aufzuwärmen. Ist das, was Stefan Raab ab 1999 veranstaltet hat, lustige Ausschnitte aus Fernsehsendungen heraussuchen und dann mimetisch weiterspinnen, im Jahr 2021 überhaupt noch notwendig? Hat diese Aufgabe nicht längst das Social Web übernommen? Und inwieweit gehören Raab, sein Hirn und sein Humor selbst so sehr zur DNA der Sendung, dass jemand wie der Kabarettist Sebastian Puffpaff, Grimme-Preis hin oder her, das Ding überhaupt moderieren kann? 3 Sendungen gibt es bisher, wir haben sie alle gesehen. Lukas, wie fandest du's?
Na, ich muss erstmal sagen, wenn du jetzt so das Wirken von Stefan Raab zusammenfasst, dann liest sich das ein bisschen wie so eine Anklageschrift vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Also, das ist ja nun wirklich Lukas. Kein Vermächtnis.
Das sehe ich aber auch nicht so. Jetzt komm.
Na komm, Elton und die WOC-WM. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das ist, was ihr vom Leben wollt.
Na, ich krieg Unterhaltung.
Es war ein guter Begleiter an vielen einsamen Abenden.
Das klingt, als hättest du dazu masturbiert. Aber gut, darüber reden wir dann vielleicht ein anderes Mal. Nein, ich dachte, wir sind jetzt ja endgültig in der Teletubby-Kultur angekommen. Ihr erinnert euch, da wurde dann immer wieder nochmal gerufen am Ende von was. Und dann hat man das Ganze nochmal aufgeführt. Und man hat eben bei solchen Sendungen schon sehr stark das Gefühl, wir leben jetzt wirklich in der ewigen Wiederkehr, in der Hölle desgleichen. Ich war nie ein großer Fan von Stefan Raab, aber man musste das ja auch lange gar nicht sein, weil er so omnipräsent war. Man ist ja auch kein Fan von, ich sag mal, Sauerstoff oder so. Lange, das liest sich ja vielleicht aus dem, was Alex gerade beschrieben hat, heraus, war er auch so ein bisschen so der Nukleus der deutschen so Fernsehkultur. Es war wirklich das totale TV, was da fabriziert worden ist. Wir haben hier jetzt einen neuen Mann am Steuer, Puffpaff, komischer Name, wirkt intelligenter als Stefan Raab, aber das scheint mir gar nicht so gut zu sein für den Kontext, denn das ist ja eine grundvulgäre Sendung. TV Total war immer eine Schlachterei, voll mit den Schlachtabfällen des Fernsehens, und da hat sich der gelernte Metzger Stefan Raab ein bisschen besser gefühlt. Mein Hauptproblem, das größte Problem von allen bei einer Sendung, die irgendwie nominell irgendwo Comedy stehen hat, war, ich musste eigentlich gar nicht lachen. Besonders bezeichnend für das, was hier jetzt aufgeführt wurde, fand ich eigentlich die Setbesuche in Folge 1 und 2, wo sich Puffpaff jeweils in große Sendungen so einschmuggeln möchte. Und was ich da vor allen Dingen gemerkt habe und was eigentlich auch als Fazit für die Sendung ganz gut funktioniert, das führt alles zu nichts. Puffpaff ist nicht mal so ein richtiger Störenfried, wie das Raab war. Der macht keine Rabigramme und ist gemein zu Leuten. Er ist jetzt kein Marx Brother, bei dem tatsächlich das Monokel aus dem Auge fällt oder so, sondern er wird höflich abgewiesen, man ist überall nett zu ihm und er ist damit irgendwie noch weniger gefährlich als so Zwiebackgesichter wie Joko und Klaas oder so. Und ich frage mich dann eben auch, TV Total war immer eine jüngere Sendung, jünger als andere, und war gegen altbackene Institutionen. Und über die Zeit, und darum ist sie wohl auch beendet worden, ist sie selber zur gelangweilten altbackenen Institution geworden. Also man sieht das in der ersten Folge, man parallelisiert sich fast automatisch mit einer anderen Sendung, die einfach so zurückkehrt, Wetten, dass. Und ja, im Endeffekt ist das dann auch genauso überflüssig, genauso altbacken und genauso traurig wie Wetten, dass. Und hätte man da Stefan Raab hingestellt, dann wäre das wahrscheinlich genau wie die Erfahrung, da nochmal Thomas Gottschalk im alten Modus, der vielleicht im Jahr 1992 funktioniert hat, aber eben jetzt nicht mehr. Das hätte genauso gewirkt. Ich glaube, das einzig Angenehme, bis auf einen kurzen Moment vielleicht, fand ich tatsächlich das Gespräch mit Gregor Gysi, der irgendwie immer ein Performer ist. Vielleicht hätte der mal die Sendung moderieren sollen, das hätte geholfen.
Sascha, Gegenrede bitte.
Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich unterschreibe erstmal alles, was Alex gesagt hat zu Stefan Raab. Und ich bin ehrlich gesagt gleichzeitig froh und auch ein bisschen schockiert, dass TV Total wieder zurückkehrt. Aber die Frage, ob Raab fehlt, ist auch eine, die wir auf jeden Fall besprechen müssten. Ich hake vielleicht da zuerst mal ein. Als TV Total damals über die Bildschirme geflackert ist, habe ich das live gesehen, gerade dieser Montagabend, den Alex beschreibt mit Simpsons und so weiter, Futurama. Das war etwas, das hat man heiß erwartet. Ich war, glaube ich, genauso in dem richtigen Alter, um das auch gut zu finden. Und das war auch etwas, was ich einfach als absoluten Wahnsinn empfunden habe, Raab am Anfang. Man hat das Gefühl, jeder guckt's, jeder redet darüber, jeder weiß, was drin vorkam. Diese dummen Spielchen, die Innovationen, die da mit dabei waren und auch der bissige Umgang mit sich selbst. Also hier versucht er, die Treppe runterzurutschen, immer schneller. Die Zuschauer, die das Intro am lautesten schreien können, das war immer ein ganz niedriger Eintritt, also so ein Level zum Einstieg. Und es wurde dann auch nie höher, aber es war immer kreativ, fand ich, und innovativ auch dieser, wie du das völlig korrekt beschrieben hast, diese Nippel, total wegweisend. Also eigentlich kann ich mich jetzt nicht wirklich so an den Mechanismus in irgendeinem Format vorher erinnern. Und Raab war ja doch schon auf jeden Fall prägend für die deutsche Fernsehlandschaft und auch international. Ich bin dennoch ihm gegenüber inzwischen, also um mal jetzt vielleicht noch ganz kurz den Bogen zu schaffen zu ihm, bevor ich zu TV Total komme und diesem Revival, weil ich glaube, das kann man nicht voneinander trennen. Ich finde ja, Raab ist eigentlich so eine total traurige Figur, denn ich bin nach wie vor von ihm total überzeugt, er aber glaube ich nicht von sich selbst und noch viele Leute würden sich mehr von ihm wieder zurückwünschen. Ich gönne ihm aber sein Leben, glaube ich, denn der hat ja eigentlich alles erreicht, was er jemals machen wollte und das hat man ganz deutlich gesehen, als er dieses Comeback-Konzert 2018 oder so hatte in Köln, was ich als wirklich absoluten Tiefpunkt seiner Karriere und meines Fandoms von ihm auch empfunden habe. Steffen Raab, der mit dieser Sendung auch gar jetzt auch wieder, ich bin so froh, dass mal keine Gäste kommen oder sowas, dass da einfach mal sich jemand um die Clips, um die Sachen halt kümmert und nicht so zwei, drei Gags macht am Anfang, dann gibt's irgendwie ein kleines Event, ein Gast kommt, die Serie ist oder die Folge ist vorbei, sondern es wird sich wirklich intensiver auch mit diesen besprochenen Ausschnitten, da geht's einfach mal drum. So, und Steffen Raab hat ja diesen großen Erfolg gehabt, ne? Montag, dann viermal die Woche TV Total, bis dann TV Total leider nur noch so ein Sprungbrett wurde für alles Weitere, was er für ProSieben produzierte. Was ja aber scheinbar auch irgendwie so das war, was ihm große Zeit lang den meisten Spaß bereitet hat. Und dann die zwei großen Erfolge, die ihn, glaube ich, auch so ein bisschen gelähmt haben. Sodass er um 2010 herum, also vor 10 Jahren, wirklich auch eingeschlafen ist. Einmal der große Erfolg mit Schlag den Raab, der ja nicht nur in Deutschland mega erfolgreich waren. Also der Erfolg hat ja teilweise die Quoten komplett gesprengt für ProSieben, sondern auch, das wurde ein internationaler Verkaufshit, der ihm halt nicht nur jetzt, der war ja vorher schon reich, aber halt nicht nur viel Geld gegeben hat, sondern auch wirklich einfach, der hatte Fuck You Money, Punkt. Also das war, glaube ich, für seine Produktionsfirma wirklich ein dreifacher Millionen-Deal. Darum geht's ihm definitiv nicht mehr. Und als er dann mit Lena Meyer-Landrut in Oslo den großen Erfolg feiern konnte, hat er auch kreativ, glaube ich, gemerkt, ich bin jetzt auf der Höhe meines kreativen Schaffens angekommen. Ich möchte eigentlich nur noch eine gute Zeit haben. Und da er ja schon immer so ein privater Mensch war, seine Familie komplett abgeschottet hat, war auch der Auftritt jetzt 2018 total traurig. Denn man hat gemerkt oder man hat vorher gar nicht gewusst, was da kommen würde. Baut er da jetzt die Sendung nach? Gibt's das fahrende Studio oder sowas, ne? Und am Ende war das wirklich nur ein Konzert. Er wollte einfach nur noch mal vor Publikum auftreten mit seinen Freunden und ein bisschen was machen. Und er ist genauso eingeschlafen oder nicht aufgewacht für dieses Konzert seit so den Anfang der 2010ern. Und es gibt einen Moment, das war, glaube ich, so ein bisschen so der Dolch im Herzen der Sendung, als der neu aufstrebende Moderator in ZDF Neo, Jan Böhmermann, ihn so verarscht hat mit diesem Spiel, das sie da hatten und nachgeahmt haben, das wird in China irgendwo adaptiert. Was die ja denken konnten, denn TV Total war und ist immer noch bis heute extrem einflussreich gewesen. Dass wir heute einen Jan Böhmermann haben, der komplett ausgebrannt ist, totales Twitter-Brain, irgendwelche John Oliver-Verschnitte da aufzeichnet und gar nichts mehr auszusagen hat, ist eigentlich, glaube ich, die beste Pointe, die diese Geschichte haben kann. So, und jetzt kommen wir zu TV Total und dieser Rückkehr. Und ich habe schon so ein bisschen teilweise gesagt, warum mir das gefällt. Es gibt keine Gäste, es gibt einen großen Fokus auf die Gags und die finde ich teilweise richtig gut sogar geschrieben. Also ich kann erkennen, dass sich die Redaktion wieder in großen Teilen zusammengestellt hat. Das erkennt man. Es gibt ungefähr die gleichen Segmente, auch wenn sie nicht bisher am Anfang die gleiche Durchschlagskraft haben. Da gebe ich Lukas schon so ein bisschen recht. Aber es ist gut geschnitten. Ich fand diesen zeitlichen Rückblick in die Jahre, die verpasst waren, sehr lustig. Die Nippel funktionieren immer noch zum großen Teil und ich habe trotz so ein bisschen einzelner Reservation bezüglich so manchen Punkten, auch Puffpuff und seiner Delivery. Ich finde, er passt eigentlich gar nicht zu diesem Format. Ich weiß nicht, was den da geritten hat. Wahrscheinlich einfach der Fame und die Möglichkeit in der Karriere. Aber ich glaube, da könnte noch was draus werden. Ich glaube, TV Total könnte da wieder was aussagen. Also ich würde TV Total verteidigen, ich würde Stefan Raab verteidigen und ich würde auch jetzt diese Serie nochmal neu verteidigen und warten mal, was da kommt, denn die ersten 3 Folgen haben mir schon gut gefallen.
Michaela, du hast getwittert, das ist irgendwie, du hast noch nie so wenig gelacht und du hättest schon schwere depressive Phasen gehabt. Kam dann doch
ja, raus. Und dazu stehe ich immer noch. Ja, ich war kurz vor einem Rückfall. Nein, Spaß. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen gelitten, als ich mir das angeschaut habe. Nicht nur, weil ich dann mir das über Join oder sowas angucken musste und da wirklich die schlimmsten Werbungen zwischenlaufen, die ich je in meinem Leben gesehen habe, sondern auch mit noch schlechterer Delivery als Sebastian Puffpaff. Es gab ein paar klare Momente oder ein paar gute Momente, wo ich so ein nices hatte. Und es waren immer Momente, für die TV Total oder Puffpuff nichts konnten. Also außer vielleicht, dass sie das kuratiert haben. Zum Beispiel in Folge 3 oder 2 hat irgendwie Puffpuff versucht, sich bei Giovanni Di Lorenzo einzuschleusen. Und dann haben ihn die Securities, haben ihn halt freundlich, aber bestimmt von des Geländes verwiesen und waren aber sehr witzig drauf. So und meinten so, ja, ich kenne dich und bla, finde ich super. Aber weißt du was, ich habe ein Bild von dir ausgedruckt und das an alle verteilt.
Er hat sich übrigens bei Giovanni Zarella einschleichen wollen, nicht beim Zeit-Chefredakteur.
Ach so, genau den meine ich auch.
Sorry. Nee, ich war nur gerade so, wäre auch interessant gewesen. Bisschen anderes Milieu auf jeden Fall.
Sorry, genau den meine ich.
Irgendein Giovanni weißt, halt.
Ja, ja.
Exakt. Ja, und ich glaube in Folge 3, einen Rückblick fand ich extrem witzig, aber das war einfach nur diese Mönchengladbach-Frau, die gesagt hat, ja, da war Mönchengladbach-Meister, da erinnere ich mich noch dran, 4 Tage besoffen. Einfach funny. Aber es ist, weil der Clip funny ist und nicht die Serie, weißt du, oder die Show. Und also was ich sehr gerne mache, sowohl bei Filmen, Serien, bei allem, was ich so konsumiere oder alles, was ich so sehe, ist, dass ich in den Hintergrund schaue. Und ich fand treffend bei den ZuschauerInnen-Aufnahmen manchmal in die toten Augen der Zuschauenden zu schauen. Wie sie klatschen, weil die sehen, da soll jetzt geklatscht werden, beziehungsweise weil das vermutlich Aufnahmen sind vom Warm-up, wo die schon mal Applaus aufgenommen haben, so wie das üblicherweise in solchen Sendungen ist. Und ja, manche von denen waren einfach eine Big Mood. Ich habe so das Gefühl gehabt, okay, ihr habt Karten für TV Total, aber ihr lacht nicht mal. Also sogar das Zuschauende, die Geld bezahlt haben, um dort zu sein und eine Corona-Infektion, obwohl alle geimpft und genesen natürlich, in Kauf genommen haben, quasi den Tod in Kauf genommen haben. Nein, Spaß. Aber dann trotzdem nicht lachen. Also das ist schon...
Stößt ja Aerosole aus.
Eben. Was man aber ProSieben lassen muss, sie haben tatsächlich einen Moderator gefunden, der noch unsympathischer ist als Stefan Raab. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ich von Folge 2 war ich am schockiertesten. Das war die Folge, ich habe das Gefühl, ich bin gerade in einem AB-Test bei TV Total. Folge 1 und 3 war vom Aufbau sehr ähnlich. Folge 2 war ein bisschen anders. Und da Folge 2, da war wirklich Pimmelwitze doch und nöcher, Schwulenwitze, Rassismus. Und da denke ich mir so, es ist schon ein Unterschied zwischen edgy Humor und frech sein und einfach wirklich die langweiligsten unterste Schublade Gags zu bedienen, die man noch gefunden hat in der alten, verstaubten Kommode des TV-Total-Schreibtisches. Ich glaube, mein Fazit ist fast schon, beim TV-Total-Reboot denke ich mir, ist es das Jugendwort des Jahres? Denn warum ist es so cringe? Sorry.
Ja, ich meine, ich habe ja, glaube ich, viele von meinen Meinungen schon in meiner Anmoderation versteckt. Und ich wusste ja auch, dass Sascha auf jeden Fall mindestens dazu einen kleinen Monolog halten wird und es hat sich ja auch bestätigt. Und ich kann nur sozusagen, um noch so ein bisschen auf die Fragen, die ich mir selber gestellt habe, sozusagen zu antworten. Ich finde, ganz schräg, ich habe mich wirklich auch gefragt, so ähnlich wie Lukas, für wen ist es eigentlich noch? Also hat sich nur mein eigener Humor irgendwie davon so weiterentwickelt, weil ich älter geworden bin? Oder hat sich der Zeitgeist nicht eigentlich auch ein bisschen weiterentwickelt? Gibt es vielleicht an anderen Stellen genau dieses Penela-mäßige noch und nöcher und ich sehe es nur nicht mehr, weil ich halt irgendwie kein ProSieben mehr gucke. Also das fand ich irgendwie alles schon ganz schräg. Ich fand den Puffpuff jetzt an sich gar nicht so verkehrt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der müsste das halt mehr so zu seiner Sendung machen. Ich glaube, dass den andere Dinge interessieren, als Raab interessiert haben damals. Und das würde ich mir halt wünschen. Ich fand zum Beispiel das erste Mal, als er dabei Wetten, dass eingestiegen ist in der ersten Folge, fand ich das noch lustig. Nur als er das dann jedes Mal jetzt irgendwie macht und es dann halt irgendwie wieder und wieder zu nichts führt, dann frage ich mich halt, okay, warum zeigt man das denn dann überhaupt noch? Das ist doch eigentlich peinlich, ja. Und ja, also genau, wie Michaela auch schon gesagt hat, also Schwulenwitze und sowas, da denke ich dann auch so echt, oh Mann. Damit sollten wir doch wirklich irgendwie 2021 ein bisschen weiter sein. Und trotzdem, das ist das Schlimme, ich habe mich richtig geärgert. Ich habe teilweise so da gesessen und halt trotzdem irgendwie so vor mich hingekichert, weil wenn da halt irgendwie so ein Schwanz mit Telekom-Melodie durch die Gegend wedelt, dann muss ich halt irgendwie trotzdem lachen. Ich kann da nichts dagegen tun, es tut mir leid. Lukas.
Ja, ich lache tatsächlich, glaube ich, mehr, wenn ihr das jetzt so nacherzählt, als wenn ich das in der Sendung sehe. Ich fand stellenweise bemerkenswert, wie wenig dieses Publikum reagiert. Das hat Michaela schon ganz gut beschrieben. Gerade das zweite und das dritte Stand-up, da bombt Puff-Puff einfach wirklich komplett. Das ist so zwei Lacher weniger und es ist eine Neil Hamburger-Performance oder sowas. Und auch das finde ich eine ganz kluge Beobachtung von Michaela. Man hat schon das Gefühl, da sind unterschiedliche Sachen ausprobiert. Man hätte sich tatsächlich in dieses etwas Reaktionäre, das diese Sendung ja sicher immer so ein bisschen hatte, also die war jetzt nicht meistens auf der Höhe der Zeit, sage ich jetzt mal, da hat man sich in der zweiten Folge stärker reingelehnt als in den anderen. Also die hieß dann auch, glaube ich, irgendwie, wie gendert man Hurensohn? Und da dachte ich dann, okay, das geht jetzt stärker so ein bisschen in so eine Boomer-Humor-Richtung. Das hat man sich über weite Strecken so gesteckt. Und die Ziele, die sie findet, sind zwar dankbar, aber auch nicht ganz falsch. Also ich finde das schon okay, wenn irgendwo sich jemand über Bild-TV lustig macht. Man fragt sich natürlich, okay, ist das nicht auch so eine Lücke, die eigentlich schon bedient ist? Aber wenn wir uns fragen, wer ist die Zielgruppe, dann könnte man vielleicht tatsächlich konstatieren, sie sind noch auf der Suche nach der Zielgruppe. Sie probieren so ein bisschen aus und gucken, wer dann hängen bleibt. Die Antwort ist, bislang sind das nicht mehr so furchtbar viele eigentlich, sondern der Einbruch nach Folge 2 und 3 war ja wirklich kolossal. Und dass das so ausprobiert würde, finde ich, merkt man auch an den extrem unterschiedlichen Themenbereiche. Das ist natürlich bei TV Total immer so gewesen, aber den Lanz-Podcast, also den Lanz und Precht-Podcast erwähnen und irgendwie dann über, keine Ahnung, was irgendwie diese Insel-Shows oder was es so gibt, das ist ja schon ein sehr anderes Publikum und man merkt es auch daran, dass das Publikum, als sie gefragt wurden, wer hört denn den Lanz und Precht-Podcast, dass da einfach wirklich kein einziger Arm, keine Hand im ganzen Publikum hochging. Also da merkt man, man redet in Teilen in dieser Collage aus verschiedenen Inhalten, in diesem Sammelsurium von verschiedenen Inhalten, wirklich komplett an dem Publikum, an das man da sitzen hat, vorbei und wahrscheinlich auch an dem zu Hause. Also die Marktforschung war da scheinbar schon nicht so besonders gut, oder?
Beziehungsweise sie betreiben gerade Live-Marktforschung am lebenden Objekt. Ich fand zum Beispiel, also ja, Nibble sind immer noch unfassbar funny, wenn sie nicht überstrapaziert werden, aber sie sind halt funny, Punkt. Also das funktioniert halt noch. Ich fand aber oftmals die Elemente, die neu waren, in Anführungszeichen, sprich diese multimedialen Elemente, also diese Jahresrückblicke, die finde ich meist ganz amüsant, die sind auch sehr amüsant geschnitten. Oder wenn sie halt diese TikToks noch mit reinnehmen in diesen Jahresrückblicken oder irgendwelches Best-ofs schneiden. Und ich finde auch wenn ich den Lanz und Precht Podcast auch nicht höre, aber nur weil ich beide zum Kotzen finde, dann finde ich das irgendwie trotzdem ein interessantes Konzept. Also es ist sehr simpel und es sind auch simple Opfer, auf die man da eintritt, humormäßig. Gerade Markus Lanz, also der ist ja eine Witzfigur in sich selbst und es ist nicht schwierig, da einen Witz drauf zu machen, weswegen ich da wieder ein paar Punkte abziehen muss. Aber die Umsetzung ist halt nichtsdestotrotz witzig. Es fühlt sich aber trotzdem an, als würde man sich auf die Seite der mobbenden Kinder stellen und wir alle lachen über das kleine, dicke Kind mit Brille und Zahnspange und finden uns dann cool dabei. So, es fühlt sich nicht richtig an.
Ich würde gerne noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen. Brauchen wir das überhaupt noch? Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, damals, Ende der 90er, Anfang der 2000er, gab es das Internet, aber es gab halt noch nicht das Social Web, so wie es das heute gab. Und da hatte man halt wirklich den Eindruck, okay, ähnlich wie bei Zapping auf Premiere oder hier Kalkofs Mattscheibe oder sowas, das ist halt wirklich, da wird auch, das ist auch eine Dienstleistung, ne? Es gibt wirklich irgendwo arme Studierende, die irgendwo sitzen und sich halt Stunden um Stunden Fernsehsender angucken, um dann so kleine, blöde, witzige Sachen da halt rauszufinden, und die kann man dann der ganzen Welt zeigen. Das macht heute die Crowd, ja? Also ganze Sendungen werden nur darauf hin inszeniert, dass sie hinterher irgendwie memeable sind. Und das ist auch so, die Sascha hat es vorhin erwähnt, ja, so Leute wie Jan Böhmermann, die quasi ihr ganzes Sendungskonzept darauf hin entwickelt haben, dass man einzelne Ausschnitte daraus später im Netz halt teilen kann, ja. Also, und das schafft diese Sendung halt jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Also das fand ich halt das Krasse auch so ein bisschen. Sie haben es nicht nur, also nicht nur ist eigentlich ihr Job längst überflüssig geworden, sondern sie haben es selber auch gar nicht geschafft, irgendwas zu produzieren, wo ich dann das Gefühl habe, das lief dann am Tag drauf durch meine Timeline irgendwie.
Da muss ich dir widersprechen, aber auch beipflichten oder zumindest mal kurz etwas anmerken, denn ich finde das unerhört befreiend, dass hier nicht Content fürs Internet produziert wird, der dann in Highlights irgendwo auf YouTube inzwischen auch dann für alle problemlos konsumierbar online gestellt wird, ohne Join-Anmeldung. Das finde ich sowas von befreiend. Ich finde es befreiend, dass das hier zum großen Teil entpolitisiert ist. Ich finde es befreiend, dass kein Gast vorhanden ist und bis jetzt auch kein Musical-Act dabei ist. Es geht wirklich allein um die Sache und man hat das Gefühl, die versuchen jetzt hier die DNA der Serie oder der Show, wie auch immer, der Sendung wiederzufinden und mal zu probieren, was noch geht und was in Zukunft die Serie ausmachen wird und wie Puffpuff die Serie auch prägen kann. Er spielte ja auch kurz mit dieser Idee am Anfang, das Geländer der Treppe runter zu rutschen, nimmt dann aber dann den anderen Weg. Also ich glaube schon, dass man da eventuell mal abwarten soll, was da kommt und kommen kann. Das wird auf jeden Fall etwas, was man beobachten sollte, meiner Meinung nach. Und dann möchte ich ganz kurz nochmal sagen, dass ich glaube nicht, dass das soziale Web oder soziale Medien so kompetent darin sind, die Momente zu kondensieren, herauszuschneiden und dann wieder zu verwenden in ja mimetisch erfolgreichen und lustigen Momenten, wie das TV Total geschafft hat und jetzt auch wieder schafft. Also es gibt da diesen einen Clip von Armin Laschet, der jetzt so ein bisschen zu viel benutzt wurde. Das ist das, was Michael angesprochen hat. Also es ist lustig, bis man es zu viel macht. Da fehlt momentan noch so ein bisschen, ja, einfach die Bandbreite an lustigen Clips, aber die sich ja auch bei TV Total erst so über die Jahre etabliert haben. Und dann gab es manchmal noch den Rückgriff auf früher. Als ein großer Connoisseur von YouTube-Haikus, also einer sogenannten Gruppe von ja losen Internetfreunden, die sich noch so ein bisschen an den Urgedanken von YouTube ja ranklammern. Also nicht YouTube, der Kerngedanke, ne? YouTube war ja groß geworden. Ist ja egal, das holt jetzt zu weit aus. Ich sehe, wie klein diese Community ist. Ich sehe, wie selbst innerhalb dieser YouTube-Haiku auf Reddit-Community, wie selbst da ganz viele Teile der Gruppierung nicht eigentlich dem auf der Spur sind, was diesem originellen kurzen Moment, diesem Geräusch, vielleicht diesem Look, diesem Blick, nicht mal Reaction GIFs, sondern es ist so ein kleiner magischer Moment. Und es ist eine Kunst, das zu finden. Und das hat TV Total geschafft. Und auch jetzt wieder mit diesem dummen Pimmel-Clip oder mit so anderen kleinen Gags wie einfach Michel Hunzikers, was war das, Stöhnen oder sowas als Sirene über einen Krankenwagen zu legen. Man weiß, was kommt, man weiß, wie dumm das ist und man findet es trotzdem geil. Also, wenn man so denkt wie ich.
Ja, und ich glaube, wahrscheinlich nur in dem Fall.
Ach, Lukas, ist okay, aber ich habe kein Problem damit zu sagen, ja, es wirkt alles ein bisschen altbacken. Aber mal abwarten.
Ich würde ja bei manchen Sachen ja sogar halbwegs beipflichten, so zum Beispiel, also ich bin auch froh, dass es jetzt nicht irgendwie in Richtung Jan Böhmermann geht oder so. Ich glaube, wir haben da schon ausreichend Angebot für eine bestimmte Zielgruppe. Aber gerade diese Verdichtung, die du beschreibst, die habe ich einfach überhaupt nicht erlebt. Also dieses Kondensieren auf die zentralen Momente der Kultur, die dieser Algorithmus von tausenden Studenten oder wie viele Leute sie da irgendwo eingesperrt haben im Keller, das erlebe ich gar nicht, sondern ich habe das Gefühl, es fügt sich eher als eine unter vielen Stimmen da draußen so ein. Also das, es fühlt sich an, als wäre da noch ein Twitter-Account, der halt irgendwie versucht, alles zusammenzutragen und dabei mal ein bisschen besser trifft und mal ein bisschen mehr daneben liegt. Und das fehlte mir irgendwie total, dass er wirklich das so auf den Punkt bringen kann. Und gerade da, wo es Montage wird, finde ich es eigentlich fast immer unerträglich. Diese längeren Beiträge sind alle wahnsinnig unlustig. Und wenn ich sowas sehe, wie zum Beispiel diese Social Total, wo sie hingehen und Social Media Beiträge und Videos so zusammenschneiden, dann muss ich vor allen Dingen an eins denken, an etwas, das ich ganz scheußlich finde, das ich deshalb so selten wie möglich in meinem Leben geschaut hat. Aber im Frühstücksfernsehen bei Sat.1 gibt es ein ganz ähnliches Format, wo auch lustige Internetvideos zusammengeschnitten werden. Und es wirkt einfach genauso. Wäre da nicht diese lustige Stimme, die wir schon lange kennen von TV Total, dann würde einem das wahrscheinlich auch noch mal stärker auffallen. Also das heißt, was wir sehen, ist einfach der Erfolg von Communications Media, von den richtigen Logos und von den richtigen Tönen an der richtigen Stelle. Ansonsten würde das komplett untergehen. Also ohne die Marke TV Total würden wir das alles für schrecklichen Unfug halten und das nicht mit einem Blick würdigen. Und das ist wahrscheinlich selbst als TV Total die richtige Strategie.
Es fügt sich auch wieder, wie bei Cowboy Bebop, in diesen Status der Regression wieder rein. Also und wieder dieses Remake und Reboot. Und dass das eine nicht ohne das andere existieren kann, wo man aber trotzdem die Existenz des Neuen dann in Frage stellt und sich, wie Alex schon meinte, brauchen wir das? Und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach brauchen wir das nicht. Ich glaube, TV Total hätte auch gut als TikTok-Account mit irgendwelchen Shorts oder so funktionieren können. Das Medium auch wieder modernisiert. Sie greifen halt einfach jetzt nur die neueren Medien wieder mit auf. Nur, keine Ahnung, ich muss auch sagen, ich bin nicht mit TV Total aufgewachsen. Ich kannte einfach nur halt die kleinen Nippel-Clips da, die dann bei uns bis zum Erbrechen rezitiert wurden. Und deswegen erkenne ich den Kultstatus an, aber stelle in Frage, ob das nicht vielleicht wieder ein kläglicher Versuch ist, das lineare Medium Fernsehen wieder zu beleben oder halt wieder eine Fernsehkultur zu schaffen.
Also ganz kurz da anzuknüpfen, als TikTok oder was weiß ich, kurzer Social-Media-Account, wird da das überhaupt nicht funktioniert. Das, was TV Total ja ausgemacht hat, ist, dass Stefan Raab oft auch lustlos war oder unvorbereitet wirkte und so improvisierte, also sich auf seine Kreativität, auf seine Innovationsfähigkeit verließ und auch so ein bisschen auf die Nippel verließ, in Momenten, wenn halt irgendwas nicht gezündet hat, kurz nochmal darauf zurückzugreifen. Und das hatte auch irgendwie so ein bisschen den Charme. Man hat das so im Hintergrund, man schaut das so ein bisschen nebenher und das wirkt alles so, als wäre der 30 Minuten vorher gekommen, 10 Minuten Maske, hätte sich minimal vorbereitet. Auch in den Endzeiten dann halt der Serie hat das immer noch, finde ich, so einen begleitenden Charme gehabt, der besonders durch die Länge oder die Zeit, mit dem man dann halt die verbracht hat, den Charme erst entwickelt hat. Also ich glaube nicht, dass es auf diese kurzen Momente ankommt, die heute noch ja hochgehalten werden. Das sind so die Sachen, an die man sich erinnert. Ich glaube, das Gefühl, die Verbindung, die sich da über die Zeit aufgebaut hat, ist viel wichtiger als alles andere.
Ach komm, wir müssen ihn positiv anrechnen. Das Hanf ist jetzt freigegeben worden. Wahrscheinlich zu knapp 60% dank Stefan Raabs Nippel.
Ich muss aber noch kurz zu Sascha. Aber wollen wir noch Low-Performer in Anführungszeichen akzeptieren? Also dieses schlecht vorbereitend wirkende oder auch noch den schlechten Gag sagen? Also Puffpuff provoziert es ja manchmal, einen schlechten Gag nach dem anderen rauszuhauen. Und es lacht wirklich niemand. Also man hat vielleicht so ein so. Und das war's dann. Und er haut den nacheinander raus und versucht es dann mit einem Pimmelnippel. Auch weirde Zusammensetzung von Wörtern, aber dann noch zu retten und den Gag noch rauszuholen. Und ich fühle mich dann eher erinnert an diverse Internetsender, meinetwegen auch Internet-Gaming-Sender, wo dann manchmal auch da ModeratorInnen sitzen. Und natürlich ist es live immer schwierig, top zu performen, vor allen Dingen, wenn man jeden Tag irgendwas macht oder mehrfach die Woche. Nur ich denke mir da manchmal, ich glaube, das ist doch nicht die Unterhaltung, die ich mir wünsche. Also dieses in Richtung, in Anführungszeichen, auch mal den charmanten Low-Performer hinnehmen, auch mal akzeptieren, wenn mal ein Gag nicht so zündet. Auf der einen Seite kann das charmant wirken, auf der anderen Seite denke ich mir, dann steckt doch das ganze Produktionsgeld in Leute rein, die gute Performer sind.
I just guess you had to be there. I don't know what to say.
Also Sebastian Puffpaff fragt sich doch bestimmt auf jeden Fall auch, wie lange habe ich meinen Job noch? Wir werden mal sehen, wie lange die Sendung noch läuft. Im Moment läuft sie immer mittwochs um 20.15 Uhr auf ProSieben. Und jetzt empfiehlt jeder von uns noch etwas, was ihn in letzter Zeit durch die vierte Welle getragen hat. Michaela.
Yes. Also, ich habe zwei Dinge. Nämlich die eine Sache ist der TikTok-Account von Duolingo. Bei Duolingo ist ja, das ist ja diese App, womit man Sprachen lernen kann mit dieser grünen Eule. Und da ist ja schon seit längerem im Internet der Gag, dass Duolingo einem immer so Push-Notifications schickt, wenn man nicht jeden Tag seine Sprache lernt und seine Aufgaben macht und dann irgendwann so ein bisschen sassy wird. Und im Internet hat sich das verselbstständigt, dass der Duolingo-Bird so ein bisschen unhinged ist und einen halt, keine Ahnung, mach deine Spanish-Lesson oder ich werde deine komplette Familie kidnappen und umbringen. So, also in die Richtung geht dann der Gag. Und man muss dazu sagen, das Marketing-Team, das Social-Media-Team von Duolingo ist einfach on fire. Es ist unfassbar fucking witzig und ich habe mich irgendwie ich hatte die letzten anderthalb Wochen Urlaub und ich habe mich einen Nachmittag durch den Duolingo-TikTok-Account durchgesäppt und habe mehrfach laut auflachen müssen. Also wenn auch ihr eine übergroße Eule in einem Plüschkostüm über einem Menschen gestülpt sehen wollt, der twerkt oder ähnliche Dinge tut, dann schaut euch den TikTok-Account von Duolingo an. Ansonsten ist meine zweite Empfehlung ein Album, nämlich Bitches brauchen Rap von Shireen David, die ja gerade mit diesem Album auch sämtliche Rekorde bricht. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so ein Geheimtipp offensichtlich. Und auch wenn Shireen David eher als YouTuberin bekannt ist oder als Moderatorin dann bei DSDS etc. pp., je nachdem, wann ihr eingestiegen seid in die Shireen David-Historie, muss ich sagen, das ist jetzt ihr zweites Album und es ist, ich finde es sehr gut. Es ist ein solides Album. Es ist ein Rap-Album, wie der Titel schon sagt. Einer ihrer Hauptsongschreiber ist Lars, der auch mit ihr zusammen einen fantastischen Job macht. Es ist so ein bisschen low-key, nicht low-key, aber dieser Feminismus, der so auf Female Empowerment, Girlboss-mäßig rausgeht, da muss man irgendwie drüber hinwegsehen manchmal, obwohl es manchmal halt so ein bisschen diese Bad-Bitch-Vibes hat. Man muss auch, kleiner Disclaimer dazu, Shireen David selbst, die Person, hat, von der kann man halten, was man möchte. Sie hat einige Skandale oder politisch inkorrekte Sachen hinter sich, wie zum Beispiel Blackfacing. Nicht absichtliches, sondern einfach ein bisschen zu lange im Spraytan gewesen. Mäßige Sachen und Appropriation von Black Culture. Das muss man dazu sagen. Nichtsdestotrotz empfehle ich ihr Album. Bitches brauchen Rap. Und die Tracks, die ich besonders hervorheben möchte, sind Be a Ho, Break a Ho mit Kitty Cat und Bramfeld Stories. Der Track geht fast 9 Minuten und erzählt so ihre Historie. Und da sind sehr gute Lines drauf. Also generell auf dem Album sind auch witzige Lines drauf, die gut performt sind und gute Beats. Und lohnt sich. Ich glaube, das läuft gerade mal eine Stunde, so das Album. Kann man gerne mal reinhören, wenn man sich beim, keine Ahnung, Frühstück machen wie eine Bad Bitch fühlen möchte.
Danke, Lukas. Du bist ja schon eine Bad Bitch eigentlich, deswegen.
Bavench Bitch, egal. mal bastelt euch selber ein Wortspiel. Na, jetzt kommen wir mal zu ernsteren Sachen. Ihr werdet das alle mitbekommen haben, die Classical Tetris-Gemeinde hatte kein gutes Jahr. Erst ist Anfang des Jahres der siebenfache Weltmeister Jonas Neubauer, völlig überraschend im Alter von nur 39 Jahren, verstorben und auch das jährliche Hauptevent, die CTWC, also die Classic Tetris World Championship, konnte zum zweiten Mal nur online stattfinden am 14. November, aber man muss sagen, das Event war wieder mal spektakulär. Wir wissen alle, Tetris ist das perfekte Spiel für die Gegenwart. Es geht darum, dass die Probleme sich immer weiter über den Menschen auftürmen, bis wir irgendwann scheitern. Und wir sind dem ein bisschen hoffnungslos gegenüber. Also Tetris ist ja eigentlich ein großes Stück von Samuel Beckett. Aber in der Welt von Classical Tetris, das heißt, hier spielen Leute die Version von 1989 auf dem NES, dem Nintendo Entertainment System, da ist die Welt beherrschbar. Da gibt es noch tatsächlichen Fortschritt, der das Leben oder das Tetris-Spielen besser macht. Denn diese kleine Community, die mittlerweile zu einem großen Teil irgendwie aus Streamern, die lokal irgendwie arbeiten, besteht, Da gibt es tatsächlich radikalen Fortschritt, denn Techniken verändern sich dort schneller als jemals zuvor. In diesem uralten Spiel sind jedes Jahr neue Sachen möglich. Wer sich mit Hochsprung beschäftigt, weiß ja, es gab irgendwann in den späten 60ern den Fosbury Flop, der nach und nach fast alle anderen Techniken abgelöst hat. Also die Straddle-Technik, Western Roll, Eastern Cut-Off, den Scherensprung und so weiter. Und genauso funktioniert das aktuell in der Welt des kompetitiven Classical Tetris. Denn während vor Jahren noch die Delayed Autoshift-Technik der Standard war, also die wirklich von jedem benutzt worden ist, das heißt, die automatische kleine Verzögerung am Anfang wurde genutzt, um die Steine möglichst schnell, die Pieces möglichst schnell zu den Seiten zu bekommen, wurde danach Hyper-Tapping super schnell populär. Das heißt, man drückte ganz schnell die Knöpfe auf dem NES-Controller, um diese Bewegung eben zu stellen. Und damit löste dann eine neue Generation von Spielern plötzlich die alte ab. Und jetzt haben wir jetzt im Jahr 2021, so seit ungefähr Anfang des Jahres, wieder eine neue Technik, die alles überwältigt, die alles verändert, nämlich Rolling. Das heißt, die Spieler sitzen jetzt da mit Handschuhen und machen so Trippelbewegungen mit ihren Fingern oder mit ihrem Handrücken, um eben eine bestimmte Anzahl, die mit diesen Rollbewegungen eben gemacht wird, von Drücken auf eine Taste quasi so einzusetzen. Und dadurch ist jetzt noch viel längeres, viel effektiveres Spiel möglich. Man muss das einordnen. Mittlerweile wird längst über das, was das Spiel technisch abbilden kann, hinausgespielt. Also die Punktzahlen, die erreicht werden, können von dem regulären Nintendo-Spiel gar nicht mehr erfasst werden, sondern man hat dafür so eine eigene Struktur darauf gebaut, also ein eigenes Interface, um das noch messen zu können. Und auch der Bildschirm Level 29, der sogenannte Killscreen, kann längst eigentlich benutzt werden. Man kann da weiterspielen. Was eigentlich als unmöglich galt, ist mit solchen neuen Techniken längst notwendige Voraussetzung geworden. Und jedes Jahr sind neue Möglichkeiten da. Und man hat das Gefühl, man begleitet eine Sportart, die gleichzeitig wahnsinnig alt ist und doch ultra vital, die sich permanent verändert. Gerade die Halbfinals dieses Jahr waren ganz hervorragend. Man kann das alles mit Kommentatoren, die wirklich auch den Enthusiasmus, den ich jetzt vielleicht gerade vermittle, mitbringen, anhören. Und das kann ich nur empfehlen. Das ist alles auf dem YouTube-Channel von der CTWC zu finden. Und das ist meine Empfehlung. Und wenn da Spiele dabei sind, die euch gefallen, dann könnt ihr auch alle Turniere seit 2010 dort nachschauen. Da sind einige unglaublich spannende Matches dabei. Gerade so die Wachablösung, wenn das erste Mal Jonas Neubauer im Finale geschlagen wird. Ich glaube, 2019 ist es noch gar nicht so lange her. Das sind Ereignisse, die die Sportwelt braucht. Das ist spannender als das Wembley Tor. Classical Tetris, meine Empfehlung diese Woche.
Sascha. Ich empfehle in diesem Monat ein Projekt, bei dem ich auch beteiligt bin, aber das ich auch so oder so empfohlen hätte und ein großer Fan jetzt schon bin, nämlich Wasted, dem Nachfolgeformat der WASD, dem einzigartigen Gaming-Scene, vielleicht das Beste, mindestens das Schönste der Welt, das existiert hat, von Christian Schiffer. Das hat jetzt leider nach der 19. Ausgabe im Sommer, glaube ich, geendet. Nun gibt es einen Nachfolger, ein Online-Format, wasted.de. Das besteht jetzt nicht mehr nur aus Christian Schiffer und anderen Leuten, sondern er hat sich einige dazugenommen, nämlich Fabu von Superlevel, kennt man definitiv, und Jagoda Fröhr. Dazu schreiben natürlich auch die ganzen anderen alten Gesichter, die ihr kennt. Matthias Schmidt oder Rainer Siegel sind dabei, aber auch Christian Alt natürlich macht weiter den Podcast mit Christian Schiffer, Adrian Froschauer, Daniel Ziegner. Aber auch junge, neue Autorinnen sind dabei, die wie Lea Irion, die ja auch vielleicht einen neuen Blick auf dieses Format Gaming-Journalismus bringen. Also es ist ja irgendwie so bei Gaming allgemein, also ich empfinde es anders als bei anderen Medien so, dass jeder glaubt, er könnte da irgendwas erzählen. Vielleicht liegt es daran, dass es noch ein relativ jüngeres Medium ist im Vergleich zu anderen. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem Gefühl so, ja, ich habe es ja gespielt, also kann ich auch was dazu sagen. Aber es ist schlimmer als zum Beispiel beim Film, bei Serien oder bei Romanen, wie auch immer. Jeder glaubt immer viel sagen zu müssen, sagen zu können. Doch dabei ist eigentlich der Gaming-Journalismus ja selten gut. Jetzt kommt Wasted nicht so als Projekt einfach so auf die Bühne, um zu sagen, wir machen das alles besser, sondern wir machen es ein bisschen anders und finden jetzt nicht alles schlecht oder so, aber man versucht weiterhin so den Charme der WASD aufrechtzuerhalten. Also zunächst einmal wirklich gut designte, wirklich hübsche Artikel zu machen, die ja auch aus so einem sehr persönlichen Duktus entstehen und auch immer so einer persönlichen Verbindung zu den Sachen, die besprochen werden. Es geht also nicht darum, die Spiele durchzuzocken im Marathon und dann irgendwie schnell zeitgerecht zur Deadline die nächste Analyse, das nächste Review rauszuhaben, sondern es geht um kreative, spannende, auch verrückte Ideen. Michael Förtsch hat zum Beispiel eine KI programmiert, die für FIFA 23 eine Kritik bereits geschrieben hat, also aus allen anderen FIFA-Reviews irgendwie was zusammengespeist hat. Es gibt andere spannende Artikel zu Kakteen in GTA oder es geht auch um Spiele, die vielleicht nicht so häufig im Mainstream besprochen werden und auch aufrichtig, wie zum Beispiel Landwirtschaftssimulator. Es gibt jede Menge andere Podcast-Formate und man wird auch, wenn unser Podcast jetzt erschienen ist, einen Artikel von mir natürlich lesen können zu Battlefield, dem neuen Titel. Da habe ich ein völlig zu Recht formuliert, also schlimm, schrecklich formuliertes Takedown dieses neuen Spiels geschrieben und da solltet ihr auf jeden Fall auch abonnieren und nicht nur schauen, sondern auch zahlen. Es geht eben halt so ja nicht mehr ohne halt zu zahlen. Man kann nicht einfach nur immer nehmen, sondern muss auch manchmal geben und gut produzierte Sachen sind halt auch teuer und die Leute müssen auch davon leben können. Deshalb auf Patreon gibt's dort für 7 irgendwas eine Mitgliedschaft und dann kriegt man auch jede Menge andere tolle Sachen. Wasted.de. Let's go.
Alles klar, dann fasse ich mich mal lieber noch kurz. Wir haben ja manchmal das Pech, dass Filme genauso in so einem Fenster rauskommen, dass sie irgendwie nicht mehr so gut in den Podcast dann passen, je nachdem, wann wir aufnehmen. Und so war das bei mir mit dem letzten Film, den ich noch im Kino gesehen habe, bevor ich mich wieder entschieden habe, nicht mehr ins Kino zu gehen. Und das war Wes Andersons The French Dispatch. Ich glaube, der ist ja nicht überall bei allen Leuten irgendwie so wahnsinnig gut weggekommen. Ich Wes Anderson eigentlich immer schon ganz gerne mochte, fand den wirklich nochmal richtig schön. Klar hat diese Wes Anderson-Ästhetik irgendwie nochmal so maximalisiert, probiert es ja immer weiter noch sozusagen in dieses Puppenstückhafte noch weiter zu, die Raste noch weiter zu drehen. Aber interessant fand ich auch, dass er sich da so ein bisschen versucht hat an so einer Short-Fiction-Geschichte fast schon. Also dass es halt mehrere kleine Geschichten in so einer größeren Rahmengeschichte halt sind und dann noch diese Hommage an den amerikanischen Magazinjournalismus, den es ja in dieser Form irgendwie in Deutschland eigentlich quasi gar nicht gibt und den ich aber eigentlich sehr schätze, auch wenn er hier natürlich so einen historischen Rückgriff hat, aber so. Ich mochte den Film und den möchte ich euch ans Herz legen, der kommt dann bestimmt irgendwann so um die Weihnachtstage, im Zweifelsfall dann wahrscheinlich auch irgendwie schon auf Streaming oder sonst früh nächstes Jahr. Also The French Dispatch von Wes Anderson. Danke euch allen. Das war's für diese Folge Kulturindustrie. Die nächste gibt's dann irgendwann im Dezember. Wie gesagt, wir freuen uns über Feedback wie immer und jedes Mal auch Fragen. Also schickt uns eure Fragen. Wir werden versuchen, sie zu beantworten an podcast@kulturindustrie.de oder auch auf Twitter an @kultindustrie. Wir sind auch alle bei Twitter. Da findet ihr uns zum Beispiel in der Bio von dem @kultindustrie-Account. Und alle anderen Folgen, das erwähne ich sonst nie, deswegen wollte ich es heute auch mal wieder erwähnen, findet ihr übrigens auch auf kulturindustrie.de. Und wir freuen uns natürlich, wie jeder Podcast, den es gibt, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns mal bewertet bei Apple Podcasts, besser als die Person, die uns da neulich bewertet hat und so richtig irgendwie mies runtergemacht hat oder uns auch bei Spotify folgt oder wo auch immer. Das war's für uns für diesen Monat. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Shoutout an Jana Prinzessin.